Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden heute nicht, wir verreisen. Es geht auf große Asientour. Unser Gast war lange unterwegs in China, Taiwan, Singapur, Japan und Südkorea. Er war auf der Suche nach unserer Zukunft. Gefunden hat er Technologien, die bald auch unser Leben radikal verändern. Getroffen hat er auch Menschen, die anders ticken als die Avantgarde des Silicon Valley, die ihre Ideen und den Fortschritt mit uns teilen wollen. Er berichtet von aufwachenden Japanern, einer sanften Diktatur, zerrissenen Taiwanesen und dem Makel, der China die Weltherrschaft kosten könnte. Ein Gespräch mit Olaf Gäsemann.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 13. April, und wir haben die zweite Bärenwoche hinter uns gebracht. Ja, irgendwie leider. Ich hatte ja gehofft, dass Philipp und ich sozusagen die Scharte von der Vorwoche wieder auswetzen können. Aber es ist uns nicht gelungen. Diesseits und jenseits des Atlantiks dicke Minuszeichen. Ja, auch schwierige Mischung aus Zinsangst und Kriegsangst im Nahen Osten, Israel, Iran. Ja, und die Hoss bei den Rohstoffen, da die schürt natürlich wieder Inflationssorgen. Die Rückkehr der Vola und ja, wir haben womöglich einen neuen Superzyklus, lieber Holger.
Tja, aber bei den Rohstoffen.
Bei den Rohstoffen.
Meinst du? Ja, ja, und die Vola, ja. Aber die Vola zeigt, dass die Menschen da nervös werden bei diesem Gemisch. Und
wer kann es ihnen verdenken?
Wir hatten diese Woche TV-Duell zwischen Herrn Höcker und Herrn Vogt. Und Herr Vogt hat so einen wunderbaren Satz gesagt, die Menschen wollen wieder, dass es einfacher im Leben wird und dass man irgendwie, aber wenn man die Börsen sich anschaut, das ist alles anders als einfach, weil ja, es ist wird eher wieder etwas komplizierter, weil eigentlich die eigentliche Idee, die Inflation geht zurück, wir senken die Zinsen, die Leitzinsen. Und dann geht die Börsenhosse in die zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde. Und dann gibt's ja die Idee, das habt ihr ja diese Woche auch erzählt, dass dann die Hosse noch bis 2000 irgendwas, bis 40.000 beim DAX weitergehen kann. Das ist halt so ein bisschen mit den Zahlen diese Woche, hat man zumindest Zweifel, dass es so schnell geht, wie das
ja, außerdem, der eine oder die andere denkt. Ganz einfach geht's ja sowieso nicht an der Börse. Und auch diese unterschiedlichen Interpretationen. Dann kommen miese Inflationszahlen. Dann kommen wieder leicht bessere Indikatoren, die wieder Zinssenkung wahrscheinlicher machen, das ist tatsächlich ein Hin und Her, aber momentan entscheidet sich die Börse dann doch eher fürs Negative.
Schauen wir mal. Willst auf
den
DAX ansagen?
Ja, genau. Ich sage den DAX an, der ja minus 1,35, das ist nicht wenig in dieser Woche. Was gleich ist, ähnlich den vergangenen Wochen, größter Gewinner Zalando. Das ist eine echte Trend-Okay, würde ich jetzt sagen. Dann haben wir noch. Oder? Ja, doch, schon sehr nachhaltig. Schon? Wo sind die jetzt? Bei welchem Kurs sind sie schon bei 30?
26,50, noch nicht bei 30. Also sie sind immer noch unter, weil die haben auch noch ein paar Minuswochen immer mal dazwischen gehabt. Man hat immer das Gefühl, sie jetzt immer oben stehen, aber das tun sie nicht immer. Und RWE, es muss ja in der Elektrifizierung der Welt brauchst du Strom. Und das ist, glaube ich, RWE muss mehr können. Und die Strompreise sind auch wieder mit den ganzen Rohstoffen gestiegen diese Woche. Und ich glaube, deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis die war ja wahnsinnig gefallen in diesem Jahr, bis die mal eine kleine Gegenbewegung hinmacht. Und dann gab es noch irgendwie Übernahmegerüchte, was auch immer davon zu halten ist. Und das war Platz 2 mit 5,7%. Dann gab es Conti, Infineon, Deutsche Börse. Das waren eher so kleinere Sachen mit 1,5 oder 1,4. Und Rheinmetall hat sich dann doch wieder gefangen nach dieser etwas kruden Studie von Goldman Sachs, die zwar das Kursziel hochnahmen, aber irgendwie die Aussichten für schwierig befunden haben. Da musste man schon sehr dialektisch denken können, um diese Studie zu verstehen. Und am Ende der Woche haben sie dann doch 1,2% wieder gemacht. Da ist dann die Kriegsangst dann doch größer als die Idee von Goldman Sachs, dass sie früher der Sektor 10% irgendwie niedriger bewertet war als der Gesamtmarkt und jetzt irgendwie 50% teurer ist als der Gesamtmarkt. Klar, wenn Krieg ist oder Kriegsangst ist und man sich wieder bewaffnen muss, dann ist das wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, solche Sachen.
Das stimmt. Bei den Verlierern haben wir MTU Aero Engines, minus 6% fast. Siemens Healthineers ist ziemlich schwach. BASF, aber wie gesagt, das spiegelt auch sehr den Gesamtmarkt.
Und wenn man mal nach Amerika schaut, da hat man ja diesen berühmten Volatilitätsindex, der VIX. Und der ist diese Woche auf 17 hochgeschossen. Das ist der höchste Wert jetzt seit Oktober. Und das war auch die größte Minuswoche beim S&P seit Oktober 2023, nämlich minus 1,6%.
Was beim VIX natürlich vor allen Dingen auffällt, dass wir jetzt ja wirklich monatelang eine Seitwärtsbewegung hatten, ne? Und das, ja, aus der sind wir halt jetzt ausgebrochen. Das kann man so feststellen, ja. Mhm. S&P 500 hast du schon gesagt. Wer ist denn da noch ganz oben gelandet? Boah, jetzt nicht so die bekannten Kracher.
Vernova, das ist die Ausgliederung. Genau. Das ist die Siemens Energy von GE. Ja, und die haben 9,2% gemacht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch Apple, die jetzt auch einen großen Sprung gemacht haben, weil sie jetzt ja angeblich neue Generationen von Macs rausbringen wollen, die dann mit AI-Chips ausgestattet sind und ganz tolle Sachen können. Und man hat noch Nike und Tesla und sogar Alphabet. Und unter den Verlierern aber ganz unten Globe Life. Die haben so eine kleine Shorts-Studie bekommen und ist ihnen nicht so gut bekommen. Minus 46%.
Was ist das für ein Laden?
Globe Life?
Lebensversicherer oder was?
Ja.
Weißt du gar nicht, ne?
Ich hab nur die Schlagzeile gesehen und dachte, Globe Life klingt nach Lebensversicherung. Aber ich könnte für dich nachschauen, wenn du wissen möchtest, schaue ich für dich nach, was Globe Life ist. Und du kannst derweil schon mal den Nasdaq 100 hier niederbringen. Genau,
der hat sich nämlich noch mit am besten geschlagen mit minus 0,6%. Der hatte ja auch ein, zwei starke Tage. Wir haben es gerade schon gesagt, Big Tech war halt relativ stark, so absolut gesehen. Noch Apple, hattest du schon gesagt, Tesla, Alphabet, die waren alle doch relativ deutlich im Plus. Am stärksten Atlassian mit plus 5%, Palo Alto Networks mit 4%. Bei den Verlierern dort Sirius, Intel mit minus 8%, das ist natürlich ein ganz schöner Rückschlag. Lululemon, die wurden auch so ein bisschen belastet durch eine Herabstufung bei Nike, Dollar Tree. Oh, das war's. So, und jetzt wollen wir wissen, was Globe Life macht.
Das ist genau ein Lebensversicherer. Ach, das ist halt ein Versicherungsunternehmen und die haben Lebensversicherungen, haben aber auch andere Versicherungen aus Texas. Keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwie Menschen versichert und jetzt haben sie eine höhere Sterblichkeit und deswegen gibt's. Ich habe die Studie auch nicht, ich habe die Short-Studie nicht gelesen. Wer weiß, was man da finden kann. Was sie da für Leichen im Keller haben, auf jeden Fall sind die eigentlich schwierig. Und jetzt kommen wir nochmal zum Superzyklus. Den müssen wir noch einmal hier kurz
erklären. Ja, das sieht wirklich bemerkenswert aus, ne? Also wir haben das ja hier, ich sehe das hier vor uns und wir haben ja gerade viele rote Balken gehabt und hier nur grün. Alles grün. Jetzt erklär uns mal den Superzyklus.
Das sind Wochengewinne, die ich hierbei aufgeführt habe. Man hat ganz oben 15% diese Woche beim Zinn. Dann haben wir Kakao plus 14%. Und 14%, da sind wir jetzt schon bei, wir hatten ja schon die 10.000 Dollar Marke pro Tonne Kakao, jetzt haben wir 11.000 fast. Dann haben wir Zink 11%, Platin 8,6%. Wir haben dann auch ein paar Agrarrohstoffe noch, Reis plus 8,6%, Kaffee plus 8%. Also all die Rohstoffe, die Frühstücksrohstoffe, würde ich sagen, Orangensaft 4,4%. Und dann haben wir natürlich auch noch Lebendrind und Lebendschwein. Die Rinder sind 2,2% teurer geworden, die Schweine 3,6%. Dann haben wir noch ein bisschen Kupfer dazwischen, 3% teurer. Gold ist eher sogar noch moderat, obwohl das auch immer von Rekord zu Rekord
gegangen ist. Ja, wir müssen halt aber sagen, es sind Wochenzahlen. Ne?
Es sind Wochenverläufe.
Das ist nicht die Jahresperformance, sondern das sind alles Wochenzahlen.
Ja.
Und das ist das Bemerkenswerte.
Ja, und das ist jetzt alles in Euro gerechnet. Man muss dazu sagen, der Euro hat diese Woche ja verloren, weil wir die Zinssitzung der EZB hatten und die jetzt eine Zinssenkung wahrscheinlich im Juni machen und die Fed ja wahrscheinlich erst im September frühestens in den Zinszyklus einläuten wird. Und das hat natürlich die Währung belastet und da sieht man halt, wenn Rohstoffe ohnehin laufen und dann hat man noch eine Schwächung der Währung, dann hat man halt einen Doppel-Wommi und das hat man eben erlebt. Und boah, ich finde Kaffee 7,6, ey, das ist...
Oh, ja, nur beruhig dich mal.
Nee, bei Kaffee ist es, glaube ich, beim Kakao ist es ja so, dass die schon, dass einfach der Preis, es ist irgendwie, weiß ich nicht, 10% oder so ist der Rohstoffpreis nur. Aber beim Kaffee ist es, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, aber wenn die These stimmt, dass die einfach alle untergewichtet oder kaum berücksichtigt waren in all den großen Indizes, in all den großen Kursgewinnen und deshalb jetzt nachholen, dann sind sie ja auch nicht gerade auf Rekordpreisniveaus. Ja, also beim Kakao. Ja,
aber sie schießen halt wahnsinnig hoch. Aber du siehst ja beim Kakao, siehst du ja, was passiert, wenn du. Es ist halt überall unterinvestiert worden. Also gerade bei den Metallen, also bei Agrarrohstoffen war es ja so, da hast du einfach deine Bäume nicht neu gemacht oder hast du halt irgendwie, dann hast du halt Klimawandel, hast du so Missernten und so weiter. Und dann hast du halt dadurch einfach tendenziell immer schon in den letzten Jahren so gerade so deine Produktion geschafft. Und wenn dann halt mal ein Ereignis kommt und du hast einen Engpass oder bei den Metallen hast du halt unterinvestiert und auf einmal stellen Leute fest, oh, wir haben ja Energiewende, da brauchen wir auch Kupfer. Und Kupfer fanden wir immer... Ja, das ist halt Mine und Mine ist bad, da haben wir nicht investiert, das war nicht ESG, das fanden wir doof. Dann hast du halt jetzt Unterinvestment. Und wenn du eine Kupfermine aufmachen willst, brauchst du 5 Jahre. So, und ich meine, da kannst du das ja ausrechnen, was passiert.
Wenn das so ist, wenn das so ist, dass diese Unterinvestitionen tatsächlich der Auslöser sind, was plausibel klingt, dann könnte man tatsächlich einen Superzyklus erwarten. Wir werden das sehen und dann wird es natürlich bei diesen einmaligen deutlichen Steigungen nicht bleiben. Dann könnten wir natürlich echt ein Preisproblem an dieser Stelle bekommen.
Es sei denn, die Konjunktur knickt ein. Das könnte ja auch passieren, dass irgendwie China dann doch nicht so läuft oder dass irgendwie Europa dann wieder in die Rezession geht oder Amerika irgendwann mal sich abstellt. Aber Amerika ist ja die große, ist ja gerade die große Überraschung, die Konjunktur. Es sind jetzt zwei Sachen, die das antreiben in Amerika. Das eine ist ja, dass die Staatsschulden machen wie Bolle, 7% Neuverschuldung. Und das andere, was die haben halt wahnsinnig viel Einwanderung. Und wenn Amerika Einwanderung ist, dann tragen die sofort zum Bruttoinlandsprodukt was bei, was leider bei uns ja nicht so ist, weil wir eine Bürokratie haben, die nicht irgendwie integriert kriegen oder was auch immer. Aber das ist das Faszinierende. Es gibt illegale und legale Einwanderung, haben wir gerade wahnsinnig. Und deswegen läuft die Konjunktur, brummt die so wahnsinnig da. Und das würde man sich in Deutschland auch mal wünschen, dass wir irgendwie da sofort das bekommen, die in den Arbeitsmarkt bekommen und von der ganzen Einwanderung dann nicht mehr diskutieren müssten, hey, wollen wir das so oder so, sondern dass es einfach uns allen nützt. Ja. Die Welt ist schwierig, wie wir feststellen.
Die Welt ist schwierig.
Jetzt kommst du
mit deiner Überleitung. Komm, das ist die große Herausforderung. Die Welt ist schwierig, ist der Ausgangspunkt.
Ich komme jetzt wieder wie Mario Vogt. Und er sagt, man will es einfach machen. Aber einfach ist es leider nicht. Aber wir können zumindest, wir versuchen ja auch immer die Märkte euch zu erklären. Und dieser ganze Vorspann, sagen viele, wozu gibt es denn den Vorspann? Aber auch wenn Märkte was erklären einem, Kursbewegungen erklären ja immer eine Geschichte dahinter. Das ist das Schöne an den Märkten. Deswegen ist es ja auch immer spannend, weil es immer eine neue Geschichte gibt. Nicht jede Geschichte ist eine nachhaltige Geschichte. Manche sind auch wieder in der nächsten Woche verpufft. Da muss man halt gucken, was sind jetzt wahre Geschichten. Also wo kommt ein Superzyklus raus und wo nicht. Und das ist jetzt bei der Sache, die wir jetzt machen, auch so, dass wenn man Regionen verstehen will, muss man auch die Kultur verstehen und muss sich dann auch fragen, was passiert denn da? Und da ist ja Reisen ganz bildend. Und du hast ja so schön im Vorspann schon gesagt, heute unternehmen wir eine Reise mit einem, der dahin gereist ist nach Asien, wo die meisten von euch wahrscheinlich unterinvestiert sind und die Region mal näher kennenlernen wollten. Und dann auch gleich noch ein Zukunftsfeld, was künstliche Intelligenz anbetrifft. Und das alles zusammen, das gibt's heute mit unserem Gast.
Genau, mit Olaf Gersemann, unserem Chef. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen, am Monat ist es eigentlich schon fast her, schon da war er quasi gerade auf dem Weg von Südkorea nach Japan und dann hatten wir den Schwerpunkt Südkorea, das war schon ziemlich spannend und danach ist er eben noch zu 4 andere Länder gereist, Japan, Taiwan, Singapur und nach China dann auch noch und er hat uns schon so ein paar Häppchen immer hingeworfen. Das fanden wir alles so spannend und die Region ist so spannend, weil man da natürlich auch nicht ständig ist vor Ort und weil trotzdem dort natürlich sozusagen ja die Zukunft entsteht. Und das wollen wir mit euch, er mit uns teilen. Und
es gibt vor allem auch viel Poserwissen. Das sage ich euch schon mal vorab.
Ja, das stimmt.
Ich finde ja, aber das Schöne ist, du hörst dir das an und kriegst so ein Poserwissen und denkst so, wusstest du eigentlich das? Und alle so, was? Ja. Also wenn jetzt irgendwann der Sommer kommt, ja jetzt ist wieder schön, aber es steht wieder draußen bei Partys oder irgendwo sonst wo und braucht vielleicht was zu erzählen. Der Bitcoin ist dann vielleicht gerade gefallen unter 70.000. Diese Woche ist er gefallen auf irgendwie 66.000. Also die Geschichte trägt nicht. Und dann kommt man mit der Gersemannschen Asen-Geschichte. Und
das sind ja, auch gute Poser-Dinge, ich gebe oder? Hiermit eine Poser-Wissen-Garantie ab.
Danke.
Die nach diesem, also ich garantiere, dass ihr dieses Wissen habt nach diesem Gespräch. Jetzt lass uns aber loslegen.
Herzlich willkommen, Olaf.
Ja. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Die Leute wollten dich ja wieder hören unbedingt, nachdem wir ja schon eine Schalte nach Südkorea hatten von deiner Asientour. Und nun bist du aber nicht nur in Südkorea gewesen, sondern hast eine ganze Asientour gemacht, hast dir da angeguckt, was da in künstlicher Intelligenz los ist. Aber bevor du davon erzählst, stell dich da erstmal kurz vor den Leuten, die dich noch nicht kennen, in einer Minute, was dich ausmacht, was du machst und was sie hier hören können. Deine Minute, Olaf, läuft jetzt.
Ja, also ich bin Olaf Gersemann, Ressortleiter Wirtschaft der Weltgruppe, mache normalerweise so das Tagesgeschäft, das ich mitbetreue und das Organisatorische im Ressort, habe mich in den letzten 12, 15 Monaten sehr gekümmert um das Thema generative KI, weil ich glaube, dass das absolut grundstürzend ist als Technologie generell, aber insbesondere auch für die Medienwirtschaft und dass wir uns aktiv und proaktiv darum kümmern müssen als Journalisten, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Genau, und ich war einer derjenigen, die jetzt eine ganze Zeit unterwegs waren als sogenannte KI-Fellows des Axel Springer Verlages, um halt nach Ideen, Konzepten, Geschäftsmodellen der Zukunft zu forschen, zu gucken.
Reise ist quasi in die Zukunft gereist.
Ja, das ist super. Fellows, das klingt
auf jeden Fall sehr gut. Um sie uns zu bringen.
Genau. Vielleicht kannst du kurz sagen, was ist jetzt dieses Fellowship? Man kennt die Coffee Fellows, jetzt kennt man die.
Oh Gott. Das Niveau ist aber schon wieder sehr früh sensitiv.
Nein, ich wollte es einfach erklären, damit Leute jetzt wissen, was ist das? Und was habt ihr da genau gemacht, damit wir nochmal vorher wissen, was ihr da gemacht habt?
Genau. Also, das war eine Idee unseres Vorstandsvorsitzenden, Matthias Döpfner, aus dem letzten, ich glaube, Juni. Man hat auch in einem Podcast gesagt, mal so beiläufig, hatte mich damals gleich drum gekümmert, weil die Idee war, und die fand ich tatsächlich von vornherein richtig und bestechend, dass wir jenseits der Tagesarbeit, der Arbeit in verschiedenen Taskforces, die wir haben, zu generativer KI wirklich Leute brauchen, die sich ein bisschen grundsätzlicher mit dem Thema auseinandersetzen, einfach weil es so grundstürzend ist und dass wir da einfach Leute halt auch rausschicken müssen, die halt wirklich auch über den Tellerrand hinausgucken sollen, mit anderen Unternehmen sprechen sollen, mit Forschern sprechen sollen, mit Regulatoren sprechen sollen, auch durchaus in anderen Teilen der Welt. Da gibt es insgesamt im ersten Jahr, das soll auch fortgesetzt werden, das im ersten Jahr 5 Leute. Die Erwartung war natürlich, dass die alle einzeln ins Silicon Valley reisen. Ist ja sehr naheliegend. War in meinem Fall anders. Erstmal habe ich mich zusammengeschlossen mit dem Pascal Roski, einem Full-Stack-Developer, also einem Techniker, weil wir dachten, dass es in dem Fall, im Fall KI, wirklich gut und wichtig und richtig, die Kompetenzen da zu bündeln, weil die halt einfach komplementär sind, Journalismus und Technologie. Zum einen und zum anderen sind wir halt eben nicht in Silicon Valley gereist, sondern nach Asien. Asien deswegen, weil zum einen alle anderen nach Amerika gucken im Moment, zum anderen aber auch, weil wir glauben, und das haben wir auch bestätigt gesehen, dass Länder in Asien, in Ostasien, in manchen Bereichen mindestens so weit sind wie die Europäer und die Amerikaner, wenn nicht sogar voraus. Und mit denen mal zu sprechen, fanden wir einen vernünftigen alternativen Approach und das haben wir halt gemacht. Das
ist spannend, aber jetzt frage ich mich, wenn jetzt Asien voraus ist, warum gibt es da nicht so ein Microsoft oder Nvidia? Gut, TSMC gibt's, aber was gibt's denn da für große KI-Granden, die man hier kennen würde? Oder ist das da viel kleiner und muss man da zweimal hingucken und deswegen muss man auch hinfahren?
Also ich glaube tatsächlich, also was die Forschung angeht, die richtig wissenschaftliche Forschung, dass da tatsächlich eine ganze Reihe von Perlen gibt in Ostasien inklusive China. Uns kam es aber gar nicht so sehr auf die Chip-Produktion an, wobei Taiwan da natürlich da auch viel zu bieten hat, oder auf die Entwicklung von Sprachmodellen, sondern es kam uns ja natürlich vor allem an auf die tatsächliche Anwendung von generativer KI, weil das ist ja natürlich auch das, was für uns als Axel Springer, für uns als Welt relevant ist. So, und da wiederum sind viele Länder in Ostasien, das war unsere Erwartung und das haben wir bestätigt gesehen, natürlich sehr technologieoffen, technologiefreundlich und einfach bereit, Sachen auszuprobieren, auch sicherlich mehr als die Europäer, aber eben auch mehr als die Amerikaner.
Wir wollen ja so eine ja, so eine Länderreise heute machen. Vier Länder, in den fünf ja, sogar warst du ja. Welche das sind, das gehen wir gleich einzeln nochmal durch. Aber vielleicht fangen wir mal mit so einem Mindset-Ding. Wenn wir an Asien denken, gerade an diese Region, das ist ja irgendwie so, Holger meinte vorhin so im Schachverein deines Sohnes, ne, da sozusagen die Asiaten da, die sind
die quasi, räumen ab.
Die räumen ab. Die sind ja beide in einem Schachverein, ne? Eure beiden Söhne, genau. Oder wir kennen dieses, das ist gar kein Klischee, sondern es ist ja so, die vielen Vietnamesen, die in Deutschland leben, ne, mit ihren Blumenläden, das ist wahrscheinlich wirklich ein Klischee, super fleißig, super engagiert, die Eltern achten auf Bildung etc. pp. Also man hat das Gefühl, diese Menschen aus dieser Region haben noch den Biss, die haben dann ein ganz anderes Mindset, sind leistungsbereiter. Ist euch das da auch direkt so begegnet?
Klauen uns die Butter vom Brot. Das ist ja immer die Angst, die wir haben.
Wenn sie es nicht tun, dann vielleicht, weil sie am Ende dann doch nicht so große Länder sind. Ich habe es ja schon ein bisschen erzählt, als ich hier sein durfte vor einigen Wochen und zu Korea erzählt habe. Korea ist nach wie vor halt das Land, das ein altes Land ist, aber sich wie ein junges verhält. Das tatsächlich, wie man im Englischen sagt, vibrant ist, das halt nach wie vor wahnsinnig zukunftsorientiert ist, wahnsinnig viel investiert in Infrastruktur, in Technologie, in Bildung. Das halt eine wahnsinnig, und das nimmt man hier gar nicht so wahr, große Startup-Szene hat, die sehr dynamisch ist und so. Also das in Korea erlebt man schon, und das ist auch generell. Wir sind ja im Januar, Anfang Januar rübergefahren. Das war von Anfang an. Man kam ja so aus dem Winter in Deutschland, der erstmal depressiv war, nicht nur des Wetters wegen und Temperatur wegen.
Die Stimmung war auch depressiv.
Ja, und das ist halt tatsächlich, obwohl ich selber Journalist bin, muss ich zugeben, ich habe da so ein bisschen auch News Avoidance betrieben, weil es halt tatsächlich gerade von außen viel mehr noch als von innen natürlich vielfach ermüdend wird, worüber wir in Deutschland diskutieren, womit wir uns auch aufhalten. Ne, das ist halt, also wir gucken ganz viel in den Rückspiegel und müssen ganz viel mit dem Status quo zu tun, sind da sehr wenig zukunftsorientiert. Und das fällt natürlich noch viel mehr auf, wenn man in solchen Ländern sind, die wirklich auch dieser KI-Revolution nicht entgegenlächzen, aber entgegenstürmen, kann man wirklich sagen. Und das ist halt in ganz unterschiedlichen Varianten in allen diesen Ländern sehr, sehr stark spürbar.
Jetzt hast du ja vielleicht, bevor wir jetzt die Länder einzeln nochmal durchgehen, einen Techniker mit an der Seite gehabt. Vielleicht kann man dieses Setting nochmal klären. Hat das einen Vorteil? Was hat er dir übersetzt, wenn du unterwegs warst? Ihr wartet beide unterwegs. Da hast du wahrscheinlich die einen Sachen kapiert und er hat die anderen kapiert. Wie geht das zusammen? Und wäre das vielleicht ein Erfolg auch für Deutschland oder für insgesamt, dass man eben sich zusammentut und nicht die Techniker alleine werkeln und die Anwender auf der anderen Seite und irgendwie beide nicht miteinander ins Gespräch kommen? Vielleicht kannst du das noch kurz erklären und dann gehen wir die Stationen mal durch.
Also bisher, also gerade auch im Journalismus und glaube auch anderswo, sind das ja getrennte Welten. Es gibt einmal die Techniker und dann irgendwie durch eine imaginäre oder tatsächliche Wand getrennt, die zum Beispiel Kaufleute oder Journalisten und so weiter. Wir haben, der Pascal und ich, haben sowieso im letzten Jahr schon eng zusammengearbeitet bei diversen Projekten und da halt auch scannen und schätzen gelernt, wenn man halt einen direkten, unmittelbaren Austausch hat, der nicht irgendwie dann noch über irgendwelche Chefschienen und so weiter geleitet wird, sondern tatsächlich sich direkt austauschen kann. Und das ergänzt sich wirklich wahnsinnig, weil ich halt weit über 100 Treffen mit Startups, größeren Unternehmen, Forschern, Regulatoren und so weiter. Und das ergänzt sich natürlich wahnsinnig gut. Erstmal in den Fragen, die wir stellen. Dann aber auch, weil ich halt bei allem, wo ich begeistert bin, sofort halt die Rückkopplung kriegen kann von dem Techniker. Mhm. Sag mal, ist denn das eigentlich realistisch und eigentlich auch möglich? Und in gleicher Weise, wenn er von irgendwas begeistert ist, weil er das technisch faszinierend findet, kann ich ihm relativ schnell sagen, ist denn das journalistisch in irgendeiner Weise überhaupt abbildbar?
Und das befruchtet sich nicht? Also das befruchtet sich und es ist nicht so, dass ich das, weil man kennt ja häufiger, dass man irgendwie zum Techniker geht, der sagt so, nee, geht nicht. Und das ist eher was Bremsendes ist. Aber du hast ja das Gefühl jetzt, dass es was Befruchtetes ist, dass man sowas voranbringt, indem man Technologie, also den Technikpart mit dem Inhaltlichen zusammenpackt.
Ja, wir wollten ja beide den Erfolg. Wir wollten ja beide mit etwas zurückkommen, was funktioniert. Und ich glaube, ich hatte die Befürchtung, wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre ich nachher zurückgekommen, hätte das irgendeinem Techniker gegeben, der hätte erstmal von 100 Ideen erstmal 90 weggestrichen und gesagt, geht nicht. Ne? Weil er natürlich auch nicht damit
war. Ja.
Sind ja nicht seine eigenen Ideen.
Ja, das, ja, genau.
Und in gleicher Weise kennen wir es aber auch als Redaktion, dass uns irgendwelche Sachen über den Zaun geworfen werden, irgendwelche Innovationen, die sich irgendein Techniker ausgedacht hat und wo wir kein Ownership haben, wie man so schön sagt, und wo wir dann sagen, nee, wollen wir nicht. So, und das von vornherein gemeinsam zu denken, erschien uns sinnvoll und ich glaube auch, dass das tatsächlich sehr sinnvoll war. Nun beschäftigen wir uns beide, Pascal auf seiner Seite und ich auf meiner Seite, halt tatsächlich die letzten 12 bis 15 Monate relativ intensiv mit diesem Thema und von daher lernen wir natürlich auch so ein bisschen die andere Seite kennen. Es gibt natürlich, wenn man realistisch ist, relativ wenig Bindeglieder zwischen diesen Welten, die auch beide Welten wirklich verstehen. Journalisten, die wissen, was eine Vektorisierung ist oder was ein Transformer ist, werden große Ausnahmen sein weiterhin. Und als Journalist kann man sich gar nicht vorstellen, wie fremd der Journalismus ist für viele Leute, die nicht darin arbeiten. Auch das sehen wir häufig nicht. Und da dieser Austausch gerade, was unsere Branche angeht, die halt auch fundamental betroffen werden wird von der generativen KI, brauchen wir viel mehr Leute, die halt sozusagen beide Seiten hören, verstehen und mit denen kommunizieren können.
Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußball-Podcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner Lieblingspodcast-App, damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
Haben wir schon mal die Erfolgsformel? Jetzt ist ja die Frage, ist das Land bereit, so eine Transformation durchzumachen? Du hast es ja schon erlebt, hast ja erzählt schon, News Avoidance Deutschland diskutiert hier, ist nur im Streit und irgendwie da macht man einfach. Glaubst du, hast du das Gefühl, dass das, was die da machen, einfach machen und dann gucken, was passiert und später möglicherweise die Scherben aufräumen, dass das auch ein Modell für Deutschland werden könnte, wo wir immer alles bis zur Perfektion hinmachen wollen und erst dann wird das Produkt veröffentlicht, wenn das schon wirklich 20 Mal getestet ist und wenn das noch alles ist und so weiter. Also wäre das ein Angang in Deutschland? Und das Zweite, ich weiß, wie schlechte Journalisten stellen zwei Fragen, du hast so ein bisschen das Paranoide gemacht, dass die immer besser werden wollen, nochmal gucken, ist da vielleicht jemand, der mich irgendwie überholen will? Und dieses Gefühl hat man in Deutschland. Wir, Deutschland, reiches Land, wir können doch alles. Das hat man auch nicht unbedingt. Ist das möglich, dass wir uns neu erfinden und das hinbekommen? Sonst können wir gleich den Podcast hier schließen. Wenn du jetzt sagst, nee, geht nicht, dann sagen wir, okay.
Na, also ich glaube, Japan ist zum Beispiel, also wenn ich gleich zu einem Land kommen darf. Ne? Japan hat auch eine Tradition, wie sie neue Technologien abgewehrt haben. Ein deutscher Manager vor Ort sagte, das nannte den schönen Begriff Prozesstreue, die sich eingeschlichen habe.
Ja,
fand ich auch sehr toll. Also gerade das kenne ich noch aus meinem Studium. Das Besondere an den Japanern war ja immer nicht Produktinnovation, sondern Prozessinnovation. Die haben diese ganzen Sachen mit Toyota und so weiter, die haben halt die Sachen, die andere erfunden haben, effizient sozusagen an den Markt gebracht und die Produktionsweisen gefunden und so weiter. Aber sie haben halt tatsächlich das entwickelt, was der Vertreter eines deutschen Großunternehmens da vor Ort halt diese Prozesstreue nannte, schön. Und aus der rauszubrechen und dann ganz anders zu denken, ist natürlich sehr schwer. Die haben auch in der Vergangenheit, um halt zum Beispiel den Walkman zu schützen von Sony, der natürlich eine Riesenrolle gespielt hat, von MP3 wollten die am Anfang nichts wissen und haben halt im Grunde dagegen gearbeitet, wie es nur ihnen ging, weil klar war, dass es halt das Ende des Walkmans bedeuten würde. Und das ist wohl dieses Mal, sagen viele Leute in Japan, anders. Insbesondere auch von der Politik anders, weil die Politik halt wirklich genau das sagt, Leute, macht erstmal. Es gibt auch wirklich Ansagen, also sozusagen Dekrete der Regierung an zum Beispiel die Universitäten. Wir erwarten, dass ihr das anwendet und wendet das einfach erstmal an. Also auch in der, also lehrt nicht künstliche Intelligenz, sondern wende künstliche Intelligenz in der Lehre an. Überlegt euch, wie ihr das machen könnt und so weiter. Also da hat gerade Japan bricht da so ein bisschen aus diesem Muster der Vergangenheit. Der Grund bei Japan, also bei Japan ganz eindeutig, ist halt Alterung. Auf allen Ebenen, sowohl in der Politik als auch in der Forschung, als auch in Unternehmen, wird halt KI, also Gottesgeschenk gesehen, als der eine goldene Schuss, den man hat im Kampf gegen die Alterung. Also wirklich sehr eindeutig. Also das ist die ganz große Hoffnung. Ein Professor sagte uns, das war glaube ich sogar das allererste Gespräch, was wir geführt haben, war sehr lang. Und der sagte irgendwann, na überlegt euch mal, in 20 Jahren, wenn ich selber so weit bin, sind 40% unserer Bevölkerung in Japan nicht mehr in der Lage, selber ein Auto zu fahren. Sie müssten aber eigentlich Auto fahren können, um von A nach B zu können. Was soll dann anders gehen als autonome Autos? Wir brauchen autonome Autos rechtzeitig sozusagen in diesen Alterungsschub hinein, um dieses Problem zu lösen, weil sich das gar nicht anders lösen lässt als mit künstlicher Intelligenz, in dem Fall autonome Autos. Auf den Gedanken muss ich sagen, diesen Link habe ich überhaupt noch nicht zwischen autonomen Autos und demografischer Alterung, den hätte ich noch selber überhaupt noch nicht gemacht, aber das ist da sehr präsent. Und das ist halt etwas, also da zeigt halt Japan, wie halt ein durchaus auch altes Land und erstarrtes Land da nochmal neu neu drüber nachdenkt und halt diese neue Technologie wirklich als Chance begreift. Also warum sollte das Deutschland nicht können?
Sehen die auch schon Produktivitätsschübe? Gut, jetzt muss man dazu sagen, Japan hat überhaupt keinen Bock auf Einwanderung. Das ist ein Land, warum es auch immer so ist,
klar,
weiß ich nicht. Da sind wir ja auch ein bisschen anders. Jetzt können wir ja sagen, oh, wir machen noch Einwanderung. Jetzt haben wir vielleicht nicht die richtige Einwanderung, aber das scheint ja mehr Druck notwendig zu sein. Und kann man da jetzt schon sehen, dass einfach, wenn die mehr Technologie anwenden und wenn die immer weniger Leute im Arbeitsprozess haben, dass sie möglicherweise die Produktivität schon hochkriegen? Lässt sich das schon was?
Also unterschiedlich. Ich glaube, Japan hat nach wie vor, anders als Korea, so ein bisschen ein Problem mit der Dominanz der großen alten Unternehmen. Und große alte Unternehmen tun sich natürlich immer schwer, sich neu zu revolutionieren. Ich meine, das beste Beispiel, was generative KI angeht, ist Google. Der Erfinder der generativen KI, die saßen bei Google. Und Google konnte damals halt nichts damit anfangen. Und deshalb ist das am Ende, sind diese sogenannten Transformer oder dieses Transformer-Prinzip dann bei OpenAI gelandet und die ganzen Leute, die das erfunden haben, diese 8-9 Leute bei Google, sind in alle Winde verstreut gewesen. Und das Problem, diese Dominanz der großen alten Unternehmen, die gibt es natürlich in Japan auch noch. Und da tut sich, glaube ich, so ein Land wie Korea so ein bisschen leichter, die halt tatsächlich damit schon angefangen haben, so eine Startup-Kultur zu fördern vor 30 Jahren. Gleichzeitig gibt es aber auch durchaus große Unternehmen, die das sehr proaktiv angehen. Also eine Überraschung, so mit Tomo, da hatten wir einen Termin, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir an den gekommen sind, also Mischkonzern, also weit weg von Medien, weit weg auch eigentlich von Dienstleistungen. Die haben zum Beispiel ihre gesamten Prozesse neu aufgesetzt und mit generativer KI angereichert, in dem Sinne, dass sie halt tatsächlich alle Informationen im Unternehmen so bündeln, mithilfe von generativer KI, dass zum Beispiel bei Managemententscheidungen, Investitionsentscheidungen, Kostenentscheidungen, dass sie dann genau wissen, wie lagen so ähnliche Fälle in der Vergangenheit, wie waren die gelagert, wie haben wir damals entschieden, was ist dabei rausgekommen und so weiter. Das haben die halt mit generativer KI in relativ großer Zeit haben
was
sie sozusagen
die Software, die müssen ja irgendwie die Daten erstmal gehabt haben in irgendeiner Form. Du wirst ja dann nicht irgendwie 100 Leute beschäftigen, die irgendwie Lochkarten nochmal einsortieren oder irgendwelche alten, sondern du musst ja dann, das ist ja das, die Idee auch von SAP, die sagen, oh, du hast sowieso schon unsere ERP-Software. SAP ist ja so eine Software in Unternehmen, wo man von Buchhaltung bis Materialeinkauf bis Rechnungslegung und so weiter alles hat. Haben die sowas auch oder was war da die Grundlage von der Geschichte?
Ja, die Grundlage scheint zu sein, ich bin gar kein Techniker, aber was man wieder und wieder und wieder hört, ist halt die sogenannte Vektorisierung von Daten, also im Grunde die ganz einfach und übereinfach auszudrücken, die Transformierung von Buchstaben in Zahlenräume, in Vektoren, die halt dann Vektorräume möglich macht, semantischen Suchen möglich macht. Also versuch mal hier auch in einem Unternehmen wie Axel Springer selbst einfache Informationen zu finden, wenn du nicht die genauen Stichworte kennst. Dann ist das so gut wie unmöglich, das mit normalen Mitteln, mit einer normalen Google-Suche zum Beispiel zu tun. Und tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem zum Beispiel, also in der Pharmaindustrie höre ich das von Beratern, da wird einfach nur ganz viel mit Zetteln gearbeitet. Und wenn die Zettel halt verloren gehen, dann geht das Wissen verloren. Wenn Mitarbeiter irgendwo ausscheiden, gerade jetzt diese Verrentungswelle, dann geht das Humankapital erstmal verloren. Wenn man dieses Wissen nicht in irgendeiner Weise vorher vektorisiert hat und...
Erklär uns vielleicht,
vektorisieren. Erstmal, was es ist. Genau. Wir wissen es natürlich, weil du es uns vorher schon erklärt hast.
Genau.
Und wie es funktioniert, also wie das...
Vielleicht mal, was der Vorteil ist. Jetzt, wir können ja alle Google suchen und dann stellen alle mal fest, schwierig was zu finden. Und du sagst, es scheint mit Vektorisierung, scheint da irgendwie Muster oder Cluster gefangen zu sein, wo man es einfacher findet. Aber klär uns mal, wie es geht.
Genau, die ganzen Techniker, die jetzt zuhören, werden natürlich sagen, ah, das ist Quatsch, was der Gerstmann da erzählt und hat überhaupt keine Ahnung. Und
aber lieber einfach erklären, der wahre Experte kann es einfach erklären.
Also ein Vektorraum ist, dann da haben Informationen, die miteinander zu tun haben, eine räumliche Nähe. Und auch wenn sie unterschiedlich heißen, wenn sie namentlich benannt unterschiedlich heißen würden, hätten sie trotzdem eine inhaltliche Nähe. Das heißt, du kannst halt viel leichter Informationen, die zueinander gehören, selbst wenn die anders heißen, finden über diese Vektoren oder Vektorräume. Das ist bisher tatsächlich selbst relativ banale Informationen in einem normalen Unternehmen, das das nicht hat, zu finden, ist halt teilweise ein Ding der Unmöglichkeit. Selbst wenn du weißt, dass die Informationen da sind, dass es sie geben muss und dass es Leute gibt, die diese Informationen haben, die sie wissen, die zu finden, ist teilweise ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist halt tatsächlich für viele, das ist einfach ein wahnsinniger Effizienzverlust für viele Unternehmen, die dann halt viele Fehler meinetwegen bei Investitionsentscheidungen halt verdammt dazu sind, die nochmal zu machen und nochmal zu machen und nochmal zu machen, weil man halt sozusagen kein Gedächtnis hat. Oder wir als Welt, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wir haben als Welt haben wir mehr als 1 Million Artikel in unserem Archiv und mehr als 100.000 Videos. Wie viel Prozent nutzen wir davon? Ich würde sagen so 0,0001%. Und ein Großteil dessen, was wir machen, inklusive dieses Podcasts, ist nach wenigen Tagen auf ewig verschwunden. Und selbst wenn wir hier ganz tolle Sachen machen, revolutionäre Sachen machen, die man sich auch gerne in 5 Jahren nochmal anhören würde, die würde nie jemand finden. Schon gar nicht, wenn sie dann in Minute 47,30 genannt werden und irgendwie da drin vergraben sind. Die sind auf ewig weg. Da stecken wir viel Ressource rein, viel Geist rein, viel Aufwand rein und sie werden einmal gemacht, die werden dann einmal gehört und kommen einmal auf die Seite, werden einmal verlinkt und danach sind sie auf Ewigkeiten weg. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen, die eigentlich unfassbar ist.
Olaf empört sich richtig, man merkt, da muss es vielleicht alle, die jetzt nicht
genau. Noch ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel. Als Matthew Perry gestorben ist, letztes Jahr im Herbst, da gab es, das war mir aufgefallen, 1,5 Millionen Suchanfragen bei Google in Deutschland. 1,5 Millionen. Normalerweise so die reichweitenstärksten Suchbegriffe haben so 20.000, 30.000, 50.000, 1,5 Millionen. Ein unfassbares Interesse an dem Thema. Wir haben über Matthew Perry in der Vergangenheit, ich habe mir das mal angeguckt, wahnsinnig viel berichtet. Teilweise ist es auch schon lange her. Was wir zum Beispiel hatten, und bei Matthew Perry, anders als bei vielen anderen Todesfällen, hat das Interesse auch lange angehalten. Das sah man auch in Amerika. Die haben dann eine ganze Woche lang berichtet in den New York Times, bevor es verschwunden war. Da gab es ein großes Interesse an dieser Person, an seiner Karriere, an seinem Tod und so weiter. Und wir hatten wahnsinnig viel gutes Material zu dem. Was wir natürlich gemacht haben als Welt, ist einen Nachruf ganz schnell zu schreiben, der auch hervorragend war, und ein paar Links zu alten Geschichten zu Matthew Perry. Wir hatten natürlich auch zu Matthew Perry wahnsinnig gute Sachen. Zum Beispiel 10 besten Szenen aus Chance hatten wir irgendwann mal 2013 oder 2014 veröffentlicht. Mhm. Genau das hätte ich in der Situation gebraucht. Und wenn ich das sofort bekommen hätte und wenn das gefunden worden wäre, aber natürlich hat der Blattmacher, der das bearbeitet hat, womöglich irgendwann in der Nacht überhaupt nicht die Zeit, irgendwie 10 Jahre zurückzugehen oder womöglich 20 Jahre zurückzufinden, um die wirklich interessanten Sachen zu finden. Aber was ist denn, wenn er das nicht sofort nicht nur finden würde, sondern gleichzeitig auch noch kuratiert bekäme? In einem Sinne, das sind nicht nur die 10 besten Szenen aus Friends, sondern sind halt die 5 besten Szenen mit Matthew Perry drin. Das, glaube ich, würde halt perspektivisch mit generativer KI und einer Vektorisierung von Daten möglich werden. Was halt für uns, glaube ich, tatsächlich also die Nutzbarmachung dessen, was wir haben, viel besser machen würde, auch viel, viel nützlicher machen würde, auch für unsere Leser.
Sehr schönes Beispiel. Nächste Herausforderung für dich, diese Frage jetzt einfach zu beantworten, die jetzt kommt. Wie macht man das denn und über was für einen Zeitraum reden wir denn? Was ist denn da realistisch? Funktioniert die Vektorisierung in dieser Art und Weise in 2 Monaten, in 2 Jahren, in 20 Jahren? Und also klingt ja jetzt nicht so kompliziert.
Und wie kriege ich die Zettel aus den Arztpraxen, die du gerade angesprochen hast, auch vektorisiert? Das wäre dann meine Frage, wenn die eine schwierige schon beantwortet ist.
Ja, okay.
Aber das scheint mir noch ein bisschen komplexer, das Problem.
Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, das ist so eine Sache, bringen ja von dieser Reise, wenn man durchgezählt, wir kommen auf insgesamt 32 Ideen, die auf ganz verschiedenen Ebenen sozusagen umsetzbar wären, also so Kleinigkeiten, so kleine Verbesserungen von bestehenden und vielleicht so grundsätzliche Fragen, die auch zentral, auch konzernweit sozusagen angegangen werden müssten. Da gehört die Vektorisierung unserer Meinung nach dazu. Ehrlich gesagt, wir sind gerade dabei, wir sind gerade zurückgekommen und stellen das jetzt alle mal vor und müssen mal gucken, wie das aufgenommen wird und ob da unsere Fachleute sozusagen diese Einschätzung teilen. Aber das ist halt etwas, was wir aus Asien halt mitbringen.
Ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt jetzt nur bei uns im Konzern. Ne? Jeder Konzern hat andere Kapazitäten. Aber angenommen, ich habe jetzt 10 fähige Leute, ja, und sage denen, jetzt bitte bei mir Vektorisierung implementieren. Ja? Also diese Form der künstlichen oder der generativen KI. Ist das schwierig?
Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich.
Aber das in Asien hast du Fälle davon, die haben das gemacht.
Hat er erzählt. Sumitomo, genau. Die haben ihre gesamten Abläufe, ihren gesamten Prozess, ihre gesamten Sachen, die sie jemals gemacht haben, vektorisiert. Und wenn jetzt irgendwas geguckt wird, eine Investition oder du willst irgendwie ein Produkt rausbringen, kannst du genau gucken und weißt, habe ich da schon mal einen Fehler gemacht, soll ich es anders machen? Oder?
Ein bisschen anders. Sie haben ein eigenes Sprachmodell, das aber basiert auf vektorisierten Daten.
Ja.
Warum ist das? Ne? Das ist halt, du brauchst für dieses, damit das Sprachmodell vernünftig funktioniert, brauchst du vektorisierte Daten.
Okay, aber jetzt hast du Japan angesprochen. Was war noch in Japan spannend? Weil es ja am ehesten noch unserer Gesellschaft, alternde Gesellschaft, reiches Industrieland noch am ehesten kommt. Auch Autos haben die, auch Industriesachen haben die, Maschinenbau haben die. Die haben noch Robotik, das sind wir nicht ganz so gut, aber sind wir auch okay. Gibt es da noch andere Erkenntnisse aus Japan? Und ich habe viele Leute gehört, da kommen wir die zweite Frage vom schlechten Journalisten, die nach Japan fahren wollen. Lohnt sich das auch touristisch gesehen? Weil viele sagen, dieses Land ist einfach noch viel zu wenig besucht und das ist was, wo man unbedingt mal hin muss. Nein, nicht leer. Nein. Das Land ist natürlich voll. Nein, aber dass das, wenn die Leute irgendwie wegfahren wollen, ist Japan bisher noch nicht die erste Adresse gewesen. Aber man hört von vielen Leuten, die jetzt sagen, oh, Japan ist es vielleicht doch.
Japan ist ein Land, das ich ein bisschen kenne. Ich war schon ein paar Mal da vorher. Ich muss sagen, so richtig warm bin ich damit nie geworden. Warum auch immer. Vielleicht war ich auch zu den falschen Jahreszeiten da. Wir sind ja mit der Fähre gekommen aus Korea. Und dann waren wir in Fukuoka, in Hiroshima. Hiroshima im Übrigen sehr zu empfehlen, wenn man nach Japan fährt, da auch vorbeizugucken, weil der Umgang mit der Atombombe durchaus bemerkenswert, was sie da auf die Beine gestellt haben, was den Umgang mit der eigenen Geschichte angeht. So, Tokio ist natürlich eine faszinierende, vibrierende Stadt, ganz ohne Frage. Es lohnt sich auch touristisch mittlerweile deswegen, weil es halt auch bezahlbar geworden ist. Also Hotels.
Der Yen ist ja günstig.
Ja, das ist
so ein Ding. Das ist so unfassbar teuer, ne?
Ja, also man kann sich da also mit Sushi satt essen für 5 Euro.
What?
Ja. Also Sushi-Urlaub.
Das kommt in die Zeile von dem Podcast.
Sushi-Urlaub in Tokio. Ich meine, da musst du viel CO2 ausgleichen, aber dann, wenn du das gemacht hast, dann gibt es dann Sushi für 5 Euro.
Hotels sind nach wie vor teuer, aber tatsächlich das Leben da, solches, insbesondere das Essen, ist schon sehr, sehr günstig geworden.
Und das Sushi soll ja ganz gut sein, ne?
Das ist ganz gut, das kann man gerne sagen.
Ja, doch. Aber die Kultur ist komisch. Ich erinnere mich noch, ich war in Davos, es gab japanischer Abend und da gab es dieses Maskottchen für irgendeine Weltmeisterschaft. Und mir hatte irgendjemand das Maskottchen gegeben. Und dann muss es aber so gewesen sein, sie hatten wohl zu wenig davon und wollten es jetzt, dass ich es wieder zurückgebe. Und dann kam einer zu mir und hat mir eine Geschichte erzählt. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was er von mir wollte. Und dann ging er wieder. Und dann kam jemand Zweites zu mir und irgendwann kam dann eine, ich glaube, die Pressevertreterin von Japan, die jetzt europäisch geprägt war und sagte so, ey, kannst du das Ding wieder abgeben? Wir brauchen das noch. Und vorher hatten die Leute mir irgendwie versucht zu erklären, wie schön der ist. Und ich sage, ja, schön. Und was der alles kann, dieses Maskottchen. Und ich merkte, irgendwie haben die eine andere Art mit Leuten, wenn sie was wollen, auch mit Verbeugung vorher. Ich dachte so, hä?
Das ist in Japan tatsächlich nach wie vor so.
Ist das immer noch so?
Ja, eigentlich ja.
Also man sagt nicht, was man will, sondern man sagt durch die Blume.
Sehr indirekt, man verbeugt sich sehr häufig. Das ist in Korea echt anders, da sind die sehr viel direkter. Mhm. In Singapur auch, in Taiwan auch. Das ist in Japan schon noch am extremsten. Das
ist richtig. Da ist immer noch genau diese alte Kultur, da hat sich noch nichts geändert. Auch wenn man Roboter hat oder wenn man... Sind die Roboter dann genauso, dass sie so taktvoll sind? Ich stelle mir das vor, wenn du dann jemandem sagst, so, ja, willst irgendwas, aber sagst irgendwie, ja.
Es gibt durchaus die Theorie von Forschern in Japan, die Roboterliebe der Japaner, die es ja wirklich gibt, auch durchaus mit dieser Schüchternheit in Zusammenhang bringen, ne? Weil die halt nicht offen aufeinander zugehen, ist es halt viel leichter für die mit Robotern zu kommunizieren. Das ist durchaus...
Ich stell mir vor, man will jemanden daten, wie machst du denn das?
Naja, es ist nach wie vor so, dass man, lass mich so ein bisschen skeptisch sein, was Japan angeht. Einerseits haben die durchaus den Mindset, okay, wir haben mit der Alterung ein tierisches Problem wird und KI kann uns da helfen. Andererseits ist der Veränderungsdruck auch nach wie vor reduziert. Also wir waren zum Beispiel bei der zweitgrößten Zeitung. Die haben halt das Riesenproblem, dass die Printauflage nur noch 3 Millionen Exemplare ist. Ja. Wo man als Deutscher natürlich oder auch als Amerikaner sagen will, okay. Und dann wundert man sich natürlich nicht wirklich, wenn die da, was zum Beispiel generative KI angeht, noch nicht viel auf der Pfanne haben, weil die einfach diesen Veränderungsdruck, den wir
so
in Europa...
Diese Zeitung, da bist du wieder gegangen, hast du denen noch was beigebracht?
Warum ist das so? Ich meine, die haben doch auch alternative mediale Optionen, die Japaner, oder?
So genau, weil, also erstmal ist es natürlich ein großes Land, hochverdichtet, da ist der Vertrieb sehr viel einfacher.
Flächenland ist
aber
kacke.
Aber in den U-Bahn kannst du ja schon mal keine Zeitung lesen.
Nee, ich weiß auch nicht, ob die Dinger noch wirklich gelesen werden, aber die haben die Auflagen noch, ne? Und die hatten halt diese zweitgrößte Zeitung, die hatten 8 Millionen. Also 3 Millionen ist für die wirklich wenig, aber 3 Millionen ist 3 Millionen.
Okay, aber schwund ist da auch.
Und das ist schon oder halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das damals schon, weil das gibt es in Korea auch, diese Dichotomie zwischen sehr effizienter, international orientierter Exportwirtschaft und den Ineffizienzen im Inland. Ne? Also diese Family Marts und diese 7-Elevens, die halt...
Die Altersvorsorge sind.
Ich habe auf der ganzen Reise vielleicht irgendwie 2 super richtige Supermärkte gesehen.
In Japan ist das auch so, ja?
In Japan ist das auch
Wie,
so.
Die haben auch kein Lidl? Also wenn du jetzt Lidl wärst oder wenn du Aldi wärst, dann könntest du da hingehen und könntest mal richtig einer... Oder würden die da nicht einkaufen gehen, weil sie es einfach, weil sie es nicht schickt?
Ich weiß es nicht. Dominierend im Einzelhandel sind diese kleinen Lädchen. Also gerade zumindest in den Innenstädten Großstädten kriegst du eigentlich nur kleine Lädchen und keine richtigen Supermärkte. Also große Kioske im Grunde. Natürlich alles völlig überteuert und völlig...
Als Deutscher gehst du da rein, denkst du so, was? Nutella umgerechnet für 10 Euro das Kilo? Was denn los? Ja, kann ich mir vorstellen.
Und das ist natürlich so ein bisschen so, wenn du halt so Strukturen geschaffen hast, die so Besitzstandswahrung nahelegen, Transformationsresistenz sozusagen fördern. Und das ist halt das traditionelles Problem von Japan, wurde ja immer schon als solches gesehen. Und das ist auch nach wie vor da. Trotz der Alterung. Da mag das gesellschaftliche Interesse sein, okay, wir müssen uns jetzt transformieren, aber wenn das individuelle Interesse nach wie vor ist, lieber an dem festhalten, was wir da gerade haben, weil es eigentlich ganz bequem ist.
Das könnte bremsen, ja.
Das stimmt. Das wird natürlich. Also Japan wäre jetzt nicht das beste Beispiel. Hast du noch was anderes aus Japan? Sonst würden wir zum nächsten Land gehen, wo du sagst, die sind besser vorbereitet?
Japan ähnlichste Land ist sicherlich Korea. Und Korea finde ich, die sind bei der Alterung noch nicht ganz so weit. Dafür haben sie eine umso niedrigere Fertilitätsrate. Das ist wirklich die niedrigste der Welt. Und die, wie gesagt, da ist der Wille, über Bildung sozusagen zu Wohlstand zu kommen, noch ausgeprägter. Der Wille, KI anzuwenden, um halt da die Fachkräfte Problematik anzugehen, mindestens ausgeprägt. Also es ist, und wie gesagt, die haben halt tatsächlich auch diese Startup-Kultur, die in der Lage ist, vielleicht das aufzubrechen. Das ist, dass sie mit Naver zum Beispiel eine Suchmaschine haben und Korea das einzige Land ist, neben China und Russland, wo Google nicht dominant ist, sondern wo tatsächlich ein lokaler Player, und zwar anders als in Russland und China, nicht durch irgendwelche staatliche Protektionen, sondern einfach, weil die es geschafft haben, da selber groß und souverän zu bleiben.
Ja, ist gut. Lass uns mal, ich meine, Korea haben wir echt gesprochen. Ne? Ja. Da war Olaf auch am Ende dann gerade.
Aber niedrige Geburtenrate, jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Hast du rausgefunden, warum die Japaner so wenig Sex haben? Das ist immer,
das ist die klassische Chipitz-Frage.
Hast du nicht rausgefunden?
Wir hatten gerade einen Artikel selber bei uns bei der Welt, wo jetzt irgendwelche Romane und Sachbücher irgendwie verantwortlich gemacht worden sind für niedrige Fertilitätsraten. Oh. Meine These ist ein ganz anderer. Es gibt einen ganz einfachen Bestimmungsgrund für Fertilitätsraten. Der Anteil der Menschen, die in Hochhäusern leben.
Wegen des Lärms oder was?
Nein, im 35. Schock kriegst du keine 3 Kinder.
Ach so.
Und zwar ziemlich egal, also erstmal werden die Wohnungen im Zweifel nicht groß sein, aber selbst wenn sie groß sind, im 35. Schock kriegst du keine Kinder.
Jetzt haben die aber im Osten, da würde ich die These würde ich widersprechen. In der DDR gab es ja auch so viele Hochhäuser, so 10, 12 stöckig, 14 stöckig.
Ja.
Und wir hatten aber höhere Geburtenraten, glaube ich, oder?
Also höher als heute Korea. Ja. Aber tatsächlich, also Korea ist ja tatsächlich so, das ist auch noch wirklich lustig. Ich meine, die Japaner bauen am Ende und auch selbst die Chinesen und die Taiwaner bauen Hochhäuser dahin, wo sie halt Verdichtung brauchen. Die Koreaner sind setzen halt überall ein Hochhaus hin. Also egal, selbst wenn man da durch die Provinz fährt, wo man eigentlich irgendwie Reihenhaussiedlungen so erwarten könnte, da setzen die halt 30 Stöcker
hin. Ich wollte gerade sagen, so war das im Osten nicht und das waren auch immer meistens 4-5 Stöcker die Platte.
Nee, die doch. Doch. Es waren 10, 9 Stöcke. Die klassische Platte hat 10 Stockwerke und die standen immer nebeneinander, weil der Kran vielleicht einmal nach links gedreht hat.
Aber ist das jetzt deine Theorie oder ist das...
Ist es tatsächlich nicht. Also wenn du nach Korea kommst, ist das wirklich, also gerade auch Seoul, in der Mitte von Seoul gibt es einen Fernsehturm, da kann man 360 Grad die Stadt gucken. Das ist unfassbar. Ich hätte das nie für möglich gehalten, jemals so viele Wohnhäuser zu sehen. Das sind Tausende. Viele tausend 30 Stöcker. Unfassbar.
Und ab Stock 9, wenn man keine Kinder mehr.
Aber warum wir keinen Sex haben? Ich meine, Kinder und Sex, ich weiß nicht, in alter Idee gehört das noch zusammen, aber wir sind ja ein bisschen aufgeklärt, da würde ich sagen, wo hängt das jetzt miteinander zusammen, dass du wenig Sex hast?
Jetzt bin ich gespannt. Olaf, hast du dafür auch eine Theorie mitgebracht? Nein. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
Kurz um auf Hochhäuser zurückzukommen. Nee, ist keine Fantasie von mir, sondern es gibt tatsächlich Forschung dazu, die genau das zeigen. Das ist natürlich auch sehr kompatibel mit dem, was du, also in Korea zum Beispiel und auch China, da wirkt natürlich noch die Ein-Kind-Politik nach und die Propaganda, die damit einherging. Aber diese Hochhausorientierung, nenne ich sie mal, ist halt auch durchaus empirisch bewiesen.
Also Hochhäuser abreißen, höhere Geburtenraten, viel besser als irgendwie Kitas bauen.
Das ist ja kein Platz, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Das ist ja auch,
in Korea hätte man durchaus den Platz dafür, aber man müsste halt praktisch alles abreißen, weil was anderes gibt es halt praktisch nicht.
Das ist eine schlechte Familienpolitik. Okay.
Sex weiß ich nicht. Wie hat diese These, dass in Japan, es gibt auch dieses durchaus asiatische Phänomen, dass man mit irgendwelchen Beziehungen hat zu irgendwelchen Avataren oder virtuellen Figuren.
Die geben auch keine Widerworte.
Sind halt immer da, schlafen auch nie, haben auch keinen Hunger und so weiter. Und es hat natürlich, es gibt diese alte Liebe gerade der Koreaner und Japaner zur Robotik, woher sie auch immer kommt, aber das ist ja ganz alt und die gibt es bis heute auch. Also von daher gibt es da, glaube ich, eine größere Affinität, die man so hier nicht hat und kennt. Und dann kommt so ein Spiel, so ein bisschen das da rein, wenn du halt halt so weit kommst mittlerweile technologisch, auch mit Hilfe von KI, dass halt so jemand, also eine virtuelle Figur durchaus dein Partner werden kann. Du gleichzeitig sehr schüchtern und gehemmt bist und du im 35. Stock ganz hoch bist. Ja. Es ist gar nicht nur so ein witziges Thema, sondern tatsächlich ein gesellschaftliches Problem.
Es ist auch traurig, wenn man ehrlich ist. Also zumindest aus unserer Sicht.
Ja.
Gut, komm, verlassen wir den Sexfahrt. Wir nehmen das, wo du dann als nächstes hin bist, nach Japan.
Singapur.
Gut.
Ja. Was ist das für ein, vielleicht können wir noch kurz klären, das war ja früher auch mal irgendwie, sind ja nicht irgendwie Chinesen hin ausgewandert und haben da irgendwie einen eigenen Staat gemacht und so richtig mit Demokratie haben die nicht so nach klassischem deutschen Verständnis. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was das für eine Stadtform ist, für eine Gesellschaftsform ist, bevor du uns dann erzählst, was du erlebt hast.
Also eine Stadt von der Größe Berlins mit 6 Millionen Einwohnern statt 4 Millionen wie in Berlin,
okay,
und einer viel, viel höheren Wirtschaftskraft. Gegründet 1965, damals bitter arm und auch ständig bedroht. Mal bis heute Angst vor einem Überfall Malaysias, hängen ja sozusagen an der Südspitze der malaysischen Halbinsel dran. Sind halt ethnisch nicht segregiert, aber die achten darauf, dass die Ethnien bei allem ähnlich beteiligt sind. Also die Chinesen sind die Mehrheit und dann gibt es halt noch Minderheiten von Malaien und Indern und dann halt noch für alle anderen einen ganz kleinen Prozentteil, aber das ist auch irgendwie so fein austariert. Das ist eine, sagen wir mal, aufgeklärte, sanfte Diktatur.
Sanfte?
Ja, ja.
Mit dem wohlmeinenden Diktator?
Ja,
oder wie?
Ja.
Benevolent Diktator oder was
ja,
ist das?
Ja. Also, ja, im Grunde, wenn es da ein Modell gibt, dann ist das sicherlich Singapur. Also ein paar Sachen dazu. Es gibt meiner Meinung nach einen Gesellschaftsvertrag, einen impliziten: Wir verschaffen euch Wohlstand und dafür haltet ihr die Klappe.
Aber es scheint so gut zu funktionieren. Ich habe mir den Pro-Kopf-Einkommen gemacht. Die haben im Jahr 2000 Deutschland überholt und jetzt sind sie bei $67.360 pro Kopf und in Deutschland haben wir $43.360. Also die haben wesentlich 24.000 pro Kopf mehr.
Wobei man sagen muss, viele Sachen lassen sich natürlich nicht auf einen Flächenstaat übertragen, weil es ist einfach ein Stadtstaat, der sich auch in Teilen führen lässt wie ein großes Unternehmen, was sie auch tun. Und sie haben so ein bisschen umgeschwenkt auf tatsächlich Effizienz und Produktivität. Also am Anfang sind sie halt tatsächlich, das war so ein nachholendes Wachstum und haben ganz viele, tatsächlich einfach Arbeit reingesteckt, also Masse reingesteckt, um groß zu werden und sind jetzt seit 10, 15 Jahren sehr produktivitätsorientiert, also noch bildungsorientierter auch, früher schon waren. Das Besondere daran ist, es ist wirklich, wenn man es mal vergleicht, sie legen wahnsinnig viel Wert auf Good Governance in dem Sinne, dass sie halt tatsächlich, dass das alles gut organisiert ist, gut geplant ist und es ist wirklich so, wenn die sagen, okay, wir bauen jetzt, also zum Beispiel hatten sie ein Riesenverkehrsproblem. Seither ist der Autoverkehr sehr stark reguliert und begrenzt. Gleichzeitig bauen sie einen ÖPNV aus und sie haben halt einen genauen Plan, wie sie da hinkommen wollen, dass ich glaube, jeder Bürger soll es höchstens, ich glaube, 800 Meter haben, eine halbe Meile zur nächsten U-Bahn-Station. Das ist ihr Plan. Und so wie die das machen, machen die das auch. Und du kannst dir auch Häuser danach kaufen. Du weißt genau, die sagen dir, 2040 kommt da eine U-Bahn-Station hin. Da kannst du dir jetzt schon ein Haus da links oder rechts kaufen, weil die wird dann halt kommen. Also die Leute verlassen sich wirklich drauf und können sich aber auch drauf verlassen. Das ist sozusagen ihre Erfahrung. Wenn die uns das sagen, dann werden die das auch liefern. Und das ist schon irgendwie in dieser quasi gnadenlosen Effizienz. Die haben halt tatsächlich, also auch was KI angeht, in dem einen Problem, 3 Strategien, 5 Behörden und 7 Subventionen und machen das dann. Also das ist halt wirklich so in einer Weise, die wirklich echt atemberaubend ist. Auch wirklich so, also sehr, sehr durchorganisiert und sehr.
Wäre das eine Gesellschaftsform, die, wir sagen ja meistens, diese westliche Demokratie hat auch Nachteile, weil wir müssen zu viel diskutieren, wir haben zu viel, wenn wir irgendwie was bauen wollen, dann gibt es 5 Jahre Einspruch und wir haben Planungszeiten und Widerspruchsfristen und du sagst ja so, da gibt es jetzt die machen das, da wird sich drauf verlassen und fertig. Sagen wir manchmal, da gibt es überlegenere Systeme, die dann aber nach unserem Demokratieverständnis irgendwie sich nicht so gut anfühlen. Würdest du sagen, das ist so, wäre so ein Kompromiss? Oder ist das...
Nee, also ich glaube nicht, dass es sich übertragen lässt. Also,
hättest du den Staatschef da beleidigen können im Internet? Oder hättest du da Ärger bekommen? Oder hättest du dich auf die Straße stellen können mit einem großen Plakat und sagen können, ich bin gegen weiß ich nicht was? Oder machen die das da auch?
Nee, das ist ein bisschen subtiler. Das ist ein bisschen subtiler, wie es da abläuft. Und den Staatschef, also es gab mal ein Fake-News-Video, so ein Deepfake-Video mit dem Premierminister. Und da sind sie halt wach geworden, was Fake-News angeht. Also beiden vorher egal, aber der Premierminister. Nee, dann geht's dann nicht mehr. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass an die Übertragbarkeit, es gibt halt auch Fahrtabhängigkeiten, wie Ökonomen das nennen, das zum einen, aber zum anderen auch, lässt sich das einfach nicht von einem Stadtstaat auf einen großen Flächenstaat übertragen, so ohne weiteres. Mhm. Aber ich glaube, der Aspekt Good Governance zum Beispiel, wie wenn ein Staat wirklich in der Lage ist, zu liefern. Wie wichtig das ist, dass die Leute Glauben, Vertrauen daran haben zu können, was die Regierung dir sagt. Wir haben ja eine wirkliche Erosion des Vertrauens, bis hin dazu, dass einfach nicht mehr geglaubt wird, wenn man wegen des Statistischen Bundesamts irgendwelche Daten rausgibt, dann wird dann einfach ganz viele, die mittlerweile sagen, nee, stimmt alles nicht, wäre alles nur gelogen und ich habe auch auf Telegram gelesen, das und so weiter. Ne? Ja. Wenn einmal diese Kultur eingerissen ist und wenn du auch erlebt hast, dass dir so und so viele Millionen Elektrotankstellen versprochen werden und ganz, ganz viele andere Sachen versprochen werden, immer wieder und ein Flughafen in Berlin versprochen wird.
Der Zug könnte mal pünktlich fahren, das wäre auch mal was, aber ja, das wären kleine Versprechen.
Aber ich glaube, dass das wieder drin ist, das kannst du zurückholen. Weil ich habe mein Beispiel, ich habe jetzt in den letzten 12 Monaten ungefähr 6-mal beim Finanzamt angerufen. Ja, beim ersten Mal hatte ich riesige Angst, und das war jedes Mal total konstruktiv. Die Leute haben super geantwortet, waren total hilfsbereit. Die waren fast mein Steuerberater. Und ich denke jetzt sozusagen, das Vertrauen in diese Behörde ist zurückgekehrt. Und wenn du das jetzt ein paar Jahre schaffst.
Ist das vielleicht nur deine
Ja, das kann ja sein, aber ich meine, also Finanzamt, höre ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und das Vertrauen ist zurückgekehrt. Ich würde nur sagen, also ich glaube, wenn man das.
Du zahlst gern Steuern.
Wenn man da funktionaler wird, genau, da bin ich, sage ich, okay, das ist eine echte Dienstleistung. Also ich glaube, das kann man sich zurückarbeiten. Wir müssen halt langsam mal damit anfangen.
Was haben die denn für eine Staatsquote in Singapur, um mal zu wissen, vielleicht ist die ja so hoch, dass wir da irgendwie, also wenn der Staat so viel für uns macht, oder haben die vielleicht eine niedrige Staatsquote und der Staat macht trotzdem mehr?
Ehrlich gesagt weiß ich so nicht, aber sie ist niedrig. Und, okay. Unternehmenssteuern sind auch die höchsten erträglichsten Steuerarten. Das ist gleichzeitig ja fast schon eine nicht Steueroase, aber ein steuertätiges Land.
16,5% sehe ich hier.
Die Staatsquote, so niedrig und trotzdem klappt alles. Trotzdem bauen die eine U-Bahn. Jeden das?
Ja, sie haben auch so gewisse, die Leute leben ja alle in, das ist ja schon ein kurioses System, sie leben alle in Sozialbauten. Also was eigentlich, also oder nicht Sozialbauten, aber in öffentlichen Wohnungsbau.
Wie alles öffentliche Wohnungen? Gibt es keine Vermieter und kein, da gibt es auch.
Doch, also das ist ja das Problem von allen anderen. Aber 70-80% der Singapuris sind Eigentümer in vom Staat bereitgestellten öffentlichen Wohnungsbau.
Es gehört denen dann. Dann verfällt es nicht, weil die Leute selbst das ihr Eigentum ist. Aber
genau.
Wenn sie sterben, wer kriegt es dann?
Das kannst du verkaufen, vererben. Okay. Das ist ganz normal. Das große Problem ist, es herrscht ein wilder Westen auf dem Rest des Wohnungsmarkts. Da gelten nämlich keine Mietpreisbremsen und so weiter. Okay. Das heißt, alle anderen, und unter anderem die Wester, kloppen sich dann um die 20% der Wohnungen, die frei verfügbar sind. Und dann kommen dann noch ein paar hunderttausend aus Hongkong geflohen, wie jetzt passiert, nachdem China da das übernommen hat. Und auf einmal steigen die Mieten um 50% oder um 100%. Und es gibt auch niemanden, der die Vermieter daran hindert. Also da wiederum sehr kapitalistisch. Aber ich glaube durchaus, dass das richtig ist, was Nando sagt. Also ich glaube schon, dass sich das zurückholen lässt. Es ist natürlich nur einmal schwierig, wenn einmal die Kultur da ist und die Kultur versaut ist. Also das wieder umzudrehen, ist allein mit gutem Willen, glaube ich, nicht zu machen. Und wie es zu machen ist, ist, glaube ich, auch eine riesen Herausforderung. Auch allein Technologie wird da nicht helfen, sondern tatsächlich, das ist auch eine Frage des Mindsets und so weiter. Aber wie viel das wert ist, ne? Also stell dir vor, du kannst wirklich sagen, als junger Mensch, okay, ich spare auf ein Haus, das ich da und da kaufen will, weil ich weiß, da und da kommt irgendwann mal die U-Bahn hin und ich weiß, die werden dann die Schule da bauen und ich kann mich auch wirklich darauf verlassen. Also die kommt dann auch wirklich.
Kein Bürgerbegehren oder ähnliches, die ist es verhindert. Ja.
Baustopp wegen Krötenwanderung.
Wisst ihr, was Deutschland für eine Staatsquote? Ihr wisst das wahrscheinlich nicht.
Über 50. Wir haben über 50.
Ja, um die 50.
Ja, um die 50.
Um die 50, ja.
Wir haben leicht drüber, 50,5, glaube ich. Ich weiß nicht, was auch immer, sei es drum. Aber gut, und trotzdem haben wir weniger Vertrauen. Das ist ja schon komisch. Jetzt hast du gesagt, Hongkong, sind das die großen Profiteure von der Daumenschraube, die Chinesen in Hongkong ansetzen? Da kann man sagen, Singapur profitiert davon. Jetzt gehen da nochmal viele Banken vielleicht hin. Das war ja so ein Finanzzentrum von Asien, Hongkong. Und jetzt ist es Singapur. Und kann man da...
Natürlich ist Hongkong da immer noch Profiteur. Ja. Singapur hat halt eine Sonderstellung in Südostasien, weil Singapur immer noch the place to go ist. Also wenn du sagen kannst, ich bin mit meinem Unternehmen in Singapur, dann kannst du halt immer noch ein Premium sozusagen bekommen, als wenn du sagst, ich bin in Jakarta oder in Bangkok. Das ist halt irgendwie, ganz viele würden schon aus Kostengründen liebend gerne sofort nach Bangkok gehen oder so, Kuala Lumpur oder wohin auch immer, irgendwo anders hin als Singapur, weil Singapur einfach teuer ist. Also gerade wenn du da Express beschäftigen musst, also fast nicht zu bezahlen. Ich habe auch mit Leuten da gesprochen, deren deutschen Arbeitgeber halt überlegen, irgendwie wegzugehen aus Singapur. Aber eigentlich, na, du willst schon in Singapur sein, weil das ist halt der Qualitätsstandard. Ne? Und das ist
die Schweiz.
Die
Schweiz,
genau.
Asiens.
Mindestens.
Was hast du da mitgenommen jetzt in Singapur? Was habt ihr denn da beobachtet? Da gibt es ja die Straight Times als Zeitung. Wart ihr da? Oder habt ihr irgendwelche anderen Sachen noch angeguckt? Und was ist in Singapur aufgefallen? Was können wir daraus mitnehmen und lernen? Und,
also Singapur, also die haben auch Medienmarkt, im Grunde zwei große Konzerne, die Straight Times und die Mediacorp, Central News Asia haben die, großen Fernsehsender, große Websites und so weiter. Die haben halt eigentlich auch wenig Anreiz, sozusagen, also bei KI sehr modern zu sein, weil die halt am Ende staatlich geschützt werden. Sind aber gerade Mediacorp ist wahnsinnig weit. Die sind halt einfach gut organisiert und die haben einfach gute Leute da, die gerade auch, was KI angeht, schon sehr weit sind. Generell, was ganz besonders in Singapur waren, die einerseits die Universität da, wo generell die Forschung da, die schon wahnsinnig, also gibt es unfassbar viele Forscher, die in irgendeiner Weise schon sich mit KI beschäftigen. Also kannst du hier, glaube ich, echt lange nachsuchen. Also wir waren, glaube ich, am Ende 8-mal oder so an der National University of Singapore. Also es ist zu verschiedenen Suchen natürlich immer mit anderen Leuten.
Ja.
Was du auch in anderen Ländern nicht mal näherungsweise so hattest.
Also Forschung, sind die auch besser als Südkorea?
Ich weiß nicht, ob wirklich IT-technisch in dem Sinne, aber tatsächlich so das Ganze drumherum, was machen wir mit KI, wie können wir das implementieren, auch die ganze sozialwissenschaftliche Forschung links und rechts daneben, da gibt es einfach schon, die sind einfach wahnsinnig alert. Generell, also auch bei KI sind sie halt so wie überall sonst, die haben halt alle erkannt, das ist ihre Riesenchance, um der Wirtschaft einen Push zu geben, um der eigenen Bevölkerung nochmal einen Wohlstandsschub zu helfen. Ich habe ja gesagt, ne?
Also, Wohlstand gegen Fresse halten,
genau,
das ist Wohlstand, super.
Genau. Und da ist halt KI das beste Mittel, das sie haben. Und die sind dabei, die Erwerbsbevölkerung umzuschulen. In einem großen Stil.
Umschulen?
Also ja, das haben die vorher schon, das haben die schon zu Corona-Zeiten, haben die schon angefangen. Reskilling nennen die das. Dass sie halt Leute wirklich aus ihren Berufen rausholen und mittendrin.
Wer zahlt das? Der Arbeitgeber oder der Staat?
Teils, teils. Es gibt jetzt gerade mit dem neuen Budget aus dem Februar, kriegst du also einen Credit, 5.000, also als Leute wie du und ich, oder wie ihr und ich, 5.000 Singapur-Dollar im Jahr kannst du sozusagen ausgeben für Weiterbildung. Hier ist das Geld.
Gut, jetzt gibt es ja auch sowas wie in Deutschland oder Berlin. Wir haben doch auch eine Woche Weiterbildungsurlaub. Das nimmt kein Mensch hier, weil irgendwie scheint das nicht so. Was machen die jetzt anders, dass die Leute das nehmen und dass sie das auch unbedingt wollen und gibt es dann irgendwie...
Hey, das eine ist halt tatsächlich das Vertrauen in den Staat. Ne? Das ist halt, also hier ist ja Umschulung, Weiterbildung, dann bist du im Grunde gescheitert. Ja, weil wir immer noch die Vorstellung haben, wir gehen mit 16 zum Daimler und werden mit 66 rausgetragen. Und da ist tatsächlich das Mindset, dass wir halt tatsächlich die Berufe des Jahres 2030 heute noch gar nicht erfunden sind, viel, viel stärker mit drin. Die Regierung sagt ganz offiziell, sie erwartet von der National University of Singapore, dass in naher Zukunft mehr als 50% der Studenten, die sie haben, im Zweitstudium sind. Also nicht Seniorenstudium, sondern tatsächlich Leute, die nochmal sich ganz umorientieren. Die haben an verschiedenen Stellen, haben die halt jetzt, was KI angeht, haben die Programme aufgebaut, wo die Leute sozusagen aus ihren Karrieren rausholen, aus ihren Berufen rausholen, sagen, hier, du kommst in ein Programm rein für 4 Monate, 6 Monate, 9 Monate, halbstaatlich organisiert, subventioniert. In Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, die an konkreten Projekten arbeiten, dann arbeitest du zwar mit und dann bist du nachher fertig nach 4, 6, 9 Monaten und nennt sich AI Engineer. Verbunden noch mit der Ansage, das ist eigentlich deine nationale Aufgabe, das zu machen. Das ist eine Art zweiter Zivildienst, das ist so eine Verantwortung. Citizenship sozusagen auf Singapurisch. Ein moralischer Druck ist vielleicht zu viel ausgedrückt, aber tatsächlich geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und die sind wirklich einfach, und wie gesagt, die machen es ja im Stile eines großen Unternehmens.
Dann hast du so einen Bildungspass und dann steht alles drin.
Genau, also da sind sie gerade dabei, so ein Skills-Passport, den sie machen wollen landesweit, wo du halt so ähnlich wie so ein Impfpass, nur natürlich digital sein, wo du deine Qualifikationen angeben kannst, wo du halt auch tatsächlich so ein Skills-Matching machen kannst. Ganz einfach für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wo der Arbeitgeber sagen kann, ich suche Leute mit den Qualifikationen A, C, E und D. Wer passt da rein und suche ich mir direkt raus, innerhalb von Sekunden finde ich da so ein Match. Das geht natürlich dann sehr in Richtung von Micro-Credentials, dass du halt nicht mehr 5 Jahre studierst, um dann den einen großen Abschluss zu haben und dann vielleicht irgendwann nochmal überlegst, den nächsten großen Abschluss zu haben, sondern diese Zukunft wird natürlich viel mehr sein, dass du halt hier was machst, da was machst, da was machst, sehr zielgenau was machst.
Ja. Und dann funktioniert es ja auch, wenn du dich mit 35 oder 40 nochmal wieder 5 Jahre in die Hochschule setzt oder so wie der Chipitz 17 Jahre, dann funktioniert das nicht. Aber stimmt, das war nämlich gerade meine Frage. Die können nicht alle wieder in der Blüte ihres Lebens 5 Jahre studieren, müssen sie aber auch nicht.
Genau.
Einfach ein paar Monate und dann hast du Credits für deinen Pass. Ich finde die Passidee finde ich gut. Aber wenn ich das so höre, hat das auch mit Datenschutz, das scheint da in all den Ländern oder in all den Sachen, die du jetzt erzählt hast, scheint das da nicht so eine große Rolle zu spielen. Und müssen wir das irgendwie opfern, unsere Datenschutzliebe, die wir haben, um in dieser neuen Weltordnung, Zeitordnung anzukommen?
Ich glaube am Ende nicht. Der Preis, den wir zahlen für Datenschutz, wird höher. Durch KI noch mal höher, als er vorher schon war. Wenn wir bereit sind, ihn zu zahlen, dann ist das halt so. Also zum Beispiel so ein Skills-Passport, wo ich meinen würde, das können auch Unternehmen, Großunternehmen intern einführen. Das kann ja völlig freiwillig sein. Also da kenne ich mich jetzt also arbeitsrechtlich nicht mit aus.
Da kommt schon wieder so. Also muss ich über Betriebsrat reden. Der Gersemann. Nach dem Podcast wurde erstmal zum Betriebsrat gerufen. Herr Gersemann, Sie haben da etwas Relevantes erwähnt.
Sowas muss ja nicht zur Pflicht gemacht werden, sondern tatsächlich, aber um solche Möglichkeiten anzubieten, weil wir reden seit, das ist auch ein Thema, was mich seit Jahren umtreibt, wir reden seit, mal irgendwann nachgeguckt, seit 1965 von der Wissensgesellschaft. Und seit Anfang der 70er Jahre vom lebenslangen Lernen. Das lebenslange Lernen, das war immer so eine Nummer, also Umschulung und Weiterbildung, war das roch immer nach Arbeitsamt und Hartz IV. Ne? Also der Gedanke, dass wir wirklich irgendwie was anderes zwischendurch nochmal machen und uns neu orientieren, neu
das scheitert schon inklusive. Genau.
Und das müssen wir spätestens jetzt echt dringend ändern, weil wir dringend, glaube ich, einen erheblichen Teil der Erwerbsbevölkerung mitnehmen müssen, sozusagen in diese KI-Revolution, die befähigen müssen, diese neuen Tools, die es da geben wird und so weiter, vernünftig anzuwenden.
Ich stelle mir gerade vor, die Japaner, wenn wir gerade gesagt haben, wie wir auf die Japaner oder die Koreaner gucken und die Eigenheiten betrachten, wie die womöglich, was dieses Phänomen auf uns gucken, sagen, hä, die gehen einmal zur Schule oder zum Studium und dann machen sie das den Rest des Lebens. Das dürfte für die ähnlich exotisch wirken.
Das war ja mal ein großer Vorteil des Standorts Deutschland. Ne? Also auch dieses Berufsausbildungssystem, wo du halt tatsächlich Leute mit einer mittleren Begabung, sag ich mal, oder mittleren Qualifikation hochspezialisiert hast, Sachen machen lassen, die sie halt dann aber auch richtig, richtig gut können. Ob das jetzt ein Industriearbeiter ist oder ob das ein Techniker ist oder ob das ein Handwerker ist, wo sie auch viel, viel besser waren als ihre internationalen Peers sozusagen, mal wegen Amerika, wo du halt dann...
Richtig, die Spitzenforscher. Aber der normale Typ ist in Deutschland, glaube ich, einfach cleverer. Oder? Durch dieses duale System.
Oder besser ausgebildet.
Besser ausgebildet, ja.
Genau, also du hast halt in Deutschland traditionell einen sehr gut qualifizierten Mittelbau sozusagen.
Der Klempner ist ein absoluter Fachmann.
Genau, aber der ist halt aber auch nur für Klempner-Fachmann. Ne? Der ist halt wirklich ein sehr, sehr guter Spezialist. Der ist nicht darauf geschult und auch gar nicht darauf gepolt, irgendwann mal nach 20 Jahren etwas ganz anderes zu machen. Das ist halt, das fällt uns so ein bisschen auf die Füße.
Ja, aber das Wassersanitär muss ja schon auf Wärmepumpe umschulen. Da habe ich schon viele
getroffen. Es gibt große Probleme dabei, lieber Holger. Wir haben bei weitem nicht genug. Das ist ja schon, das fällt uns auf die Füße.
Okay, also muss das Mindset rein, lebenslanges Lernen darf nicht nur eine Floskel sein, sondern muss, wie kann man das irgendwie mitgeben, dass das irgendwie was Positives ist und nicht diesen Ruch des Scheiterns in sich trägt.
Also du musst natürlich erstmal Anreize schaffen. Du musst natürlich erstmal, das muss sich ja lohnen für die Leute, sozusagen das auch zu tun. Und im Moment, also zum Beispiel so ein Skills-Passport, wo du dann sagen kannst, okay, ich habe hier das und das und das gemacht, an Kursen, wo du das erstmal sichtbar machen kannst, wem auch immer, deinem eigenen Chef gegenüber, deinem Arbeitgeber gegenüber oder halt dem Arbeitsmarkt gegenüber. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Das gibt es ja überhaupt nicht. Also wir sind ja immer noch sehr titel- und diplomorientiert. Alles, was da drunter ist, zählt im Grunde. Wirklichkeit nicht.
Doch, bei LinkedIn gibt es so Zertifikate. Ja, ich habe genau, so hab geht's
ich,
ja los.
Das habe ich ja gemacht. Das habe ich in Singapur gemacht. Ja. Da gibt es das nämlich. Also so ein paar Machine Learning. Und
was, ist in deinem LinkedIn-Profil drin?
Ja, klar.
Da hast du noch Zeit für gehabt, für ein paar Kurse nebenbei?
Willst du nicht wissen, zu welchen Uhrzeiten ich das gemacht habe?
Die kenne ich ja, morgens um 4.
Stimmt. Also es waren tatsächlich ein paar ganz grundlegende Kurse, die auch innerhalb von wenigen Stunden machbar sind, die du halt machen kannst, wo du nachher ein paar Fragen beantworten musst. Und dann kriegst du halt tatsächlich, wenn du das gemacht hast, kriegst du so ein Badge und dann kannst du dir bei LinkedIn dranhängen als...
Geil, siehst du, da haben wir doch schon das System. So, da hätte man schon zumindest schon mal diesen Passport. Das war jetzt über LinkedIn, das ist ein privates Unternehmen, aber ist ja auch, wenn die das machen, ist ja auch okay.
Ja.
Ja, cool. Was hast du noch in, was gab's noch in Singapur für Branchen oder was hast du da noch gesehen? In Japan hast du ja von Sumitomo beispielsweise erzählt, so Industriekonzern. Gibt's da noch außer die beiden Zeitungsverlage, die du gesehen hast, gab's noch irgendwas anderes?
Das Beeindruckendste war ein Startup, das gegründet worden ist vom dortigen Staatsfonds Temasek. Das heißt Temus, ist dafür gegründet worden, im Grunde die, während Corona, die singapurische Behördenlandschaft und danach aber auch die Wirtschaft zu digitalisieren.
Genau. Oh.
So, und sind dann gleich mal gestartet mit 80 Leuten als Startup.
Oh, wie man das dann so bei uns braucht man 5.000, um die Kindergrundsicherung zu machen. Die
haben es kleiner gemacht. Okay. Mittlerweile sind sie 400 Leute, als wir da waren.
Und
Ende des Jahres wollen sie 600 sein und haben halt Dutzende von KI-Leuten. Und ehrlich gesagt, da war es so, die sind uns so ein bisschen reingespült worden. Ich hatte nie von denen gehört. Und dann hatten wir eigentlich gar keine Lust und gar keine Zeit. Wir haben uns erst tatsächlich mit denen telefonisch verabredet, also Videocall gemacht. Und dann habe ich, da bin ich bis heute froh drum, gesagt, Leute, erzählt uns mal eure besten Sachen. Worauf seid ihr stolz?
Ja.
Weil ich hatte ein paar Sachen auf ihrer Website gesehen, die irgendwie nicht schlecht aussahen, aber ich dachte, worauf seid ihr stolz? Und dann kam sie tatsächlich damit um die Ecke, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und wir so, okay. Weil das alles so Sachen waren, wo wir vorher mal drüber geredet haben, Pascal und ich, was so, wo wir gedacht haben, oh, sowas wäre cool und sowas wäre nice zu helfen. So.
Und die
hatten da schon ihre Prototypen, ja, und wir haben das hier und kommt vorbei und dann konnt ihr euch das angucken.
Könnten die das auch für andere Staaten machen? Also könnt ihr jetzt auch irgendwie die Bundesregierung mal einen Ausflug machen dahin und einfach die einkaufen und sagen, okay, bitte mal unsere Verwaltung hier digitalisieren? Und was haben die dir als größtes Hindernis gesagt, wenn sie digitalisieren? Ist der Mensch das größte Hindernis, der sagt so, oh nee, also jetzt digitalisieren, das will ich jetzt gar nicht so. Ich bin doch hier schon seit 50 Jahren, das wird hier anders gemacht. Oder was ist das größte Problem, wenn du was digitalisierst?
Als zwei Sachen. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, das waren die KI-Leute, die jetzt tatsächlich jetzt bei generativer KI unterwegs waren. Das war ja unser Thema, wo die wirklich High-End-Prototypen schon hatten von irgendwelchen Ideen, von denen alle anderen noch träumen. Also da waren die wirklich, da sind die ganz international ganz vorne dabei. Generell sind die natürlich, was die Digitalisierung angeht, sowieso schon. Die haben zum Beispiel die Sachen, über die wir jetzt gerade reden, die wir für modern halten, Conversational Chatbots zum Beispiel, dass du Chatbots hast auf irgendwelchen Seiten, mit denen du redest. Das haben sie seit 10 Jahren. mit der Behörde. Ne? Da redest du nicht mit der. Ne? Und die haben halt, wie heißt das? Weiß gar nicht, wie die Figur ist. Aber die haben tatsächlich Avatare und Chatbots seit vielen Jahren im Einsatz, also lange vor generativer KI. Generative KI wird das natürlich alles leichter machen, besser machen und so weiter. Aber die haben einfach da 10 Jahre Vorsprung.
Aber die haben auch Bock mit Avataren. Also ich glaube, der Deutsche will ja auch lieber einen Menschen haben, wenn ich irgendwo anrufe oder wenn andere Leute anrufen, sagen die so, hä, das ist jetzt mit einer Maschine. Möchte ich nicht. Erklär uns vielleicht mal, was da noch ein Mindset Fehler ist, den wir machen und warum wir alle irgendwann auch jeder einen Avatar hat und wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir von Avataren uns das Leben planen lassen und nicht von Menschen.
Also erstmal glaube ich tatsächlich, es gibt ja das Uncanny Valley. Kennt ihr das? Wenn eine Figur menschenfern ist, wie zum Beispiel eine Katze oder ein Stofftier, dann ist es, wenn es halt eben große Augen hat und so weiter, ist es erstmal süß. Wenn es dann menschenähnlicher wird, aber eher so bei 80% ist, dann haben wir ein Störgefühl. Das ist der Zombie-Effekt oder Voodoo-Effekt. Also wenn so Leute, die irgendwie, du siehst, dass es Menschen sind, aber sie sind nicht irgendwie Menschen, weil die irgendwie anders aussehen. Also da stößt uns ab. Das ist das sogenannte Uncanny Valley. Und wenn du das überwunden hast und sozusagen eher bei 95% Menschenähnlichkeit bist, dann ist es dir wieder nah.
Ah,
und die Forschung sagt nun, dass wenn du Leuten einen Avatar vorspielst, einen menschlichen Avatar vorspielst und ihnen sagst, das ist jetzt ein Avatar, der zu euch spricht. Nach 20 Sekunden haben sie das vergessen. Und nach 30 Sekunden wollen sie es nicht mehr wahrhaben, dass sie einem Avatar zugehört haben. Wir sind so hardwired, dass wir mögen Menschen, wir lieben Menschen und wir wollen dann in dem Moment, dass das ein Mensch ist, der zu uns spricht. Wir verdrängen das sofort. Also der Glaube, dass die Leute, dass sie das aber nicht haben wollen und dass sie dem Ablehnen gegenüberstehen, das glaube ich keine Sekunde. Das hängt wirklich davon ab. Natürlich kannst du meinetwegen, wenn du vom Journalismus ausgehst, die Tagesthemen werden nie moderiert werden von einem Avatar. Talkshows werden nie gemacht werden von irgendwelchen Avataren.
Ja, unser Podcast auch nicht.
Nein. Aber zum Beispiel, das gab es zum Beispiel in Korea seit Jahren, eben der 60-Sekunden-Aufsage der Nachrichten von einer Fernsehmoderatorin auf einer App. Das ist den meisten Leuten dann, glaube ich, wenn sie in der U-Bahn auf diese Nachrichten gucken, egal, ob es wirklich die Moderatorin ist oder ein Avatar. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, und ich glaube, das ist eher Es gibt nicht die grundlegende Ablehnung von sowas.
Das ist hat halt auch nichts Westliches und auch nicht, dass die Japaner gerne Roboter lieben, sondern es ist ein menschlich. Der Mensch sagt, wenn ich jetzt 95% Ähnlichkeit habe, dann vergesse ich das nach 20 Sekunden, dann ist es okay. Und das hat auch nichts mit Mentalität zu tun, dass wir irgendwie eine andere Vorstellung von Technik
das
glaub, haben.
Also, ja, also ich glaube schon, dass das kein Zufall ist, dass die Ostasiaten da einfach schneller sind in der Anwendung. Das nicht. Aber ich glaube halt nicht, dass sowas überhaupt keine Rolle spielen wird bei uns, weil mein Traum ist es ja, ich habe es hier redaktionsintern schon gesagt, mein Traum ist ja, wenn ich in 30 Jahren auf Station B3 liege, dass ich dann im Sofa bin und keine Zeitung mehr in der Hand halte und kein Tablet mehr und kein Smartphone mehr, sondern dass ich tatsächlich Hologramme habe, und zwar meiner Enkelkinder, weil ich die am liebsten habe. Die will ich dann viel lieber sehen als euch beiden. Und die werden mir halt alle Informationsbedürfnisse befriedigen, die ich habe. Die werden auch die Service-Roboter befriedigen.
Müssen die Kinder jetzt nur noch Kinder kriegen? Das brauchst du vorher. Müsstest du vorher noch. Hast du es mit deinen Kindern besprochen?
Ah, ja, das finden natürlich alle ganz schrecklich.
Richtig, nicht ins Hochhaus.
Das ist wieder, stell dir das vor.
Finden natürlich alle wieder ganz schrecklich und so weiter, aber das ist doch wirklich so, wenn man sich vorstellt, vor 30 Jahren, wo halt die Oma gar nicht mit den Enkelkindern kommunizieren konnte, weil das Telefon zu teuer war dafür. Ne? Das Telefonieren war zu teuer. Und heute kannst du über WhatsApp, FaceTime und so weiter mit deinen Enkelkindern kommunizieren. Das ist doch ein Riesengewinn, selbst wenn du halt hunderte Kilometer auseinander bist. Und ganz ähnlicherweise.
Bei FaceTime kann die Oma sogar neben das Handy gucken und FaceTime macht so, dass die Oma reinguckt. Das ist ja, schön, genau. Das wird automatisch gemacht. Dann denkt das Enkel, Mensch, Oma, cool.
Auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, auch da wird es, ja, das werden ganz viele Leute spooky finden und so weiter, aber ich glaube, wir sind halt so hardwired und ich werde dann lieber meine Enkelkinder da haben als Hologramme, als dich, Holger, oder dich, Nando.
Oder und wer soll den Arsch abwischen? Hast du da auch schon eine Vorstellung?
Das macht der Service-Roboter, das macht kein Hologramm.
Achso, dann muss der Service, das macht der Service-Roboter auch.
Der dann aber möglichst aussieht wie mindestens 95% menschliche Ähnlichkeit.
Muss der Roboter so aussehen? Oder ist es kein Roboter? Da gibt's eine andere Theorie.
Ja, aber Angst wirst du vor dem ja auch nicht haben.
Das stimmt. Also ich sehe schon, das hat auch was Dystopisches, so ein bisschen. Aber wenn du das jetzt so positiv schilderst, dann ist das ja... Jetzt frage ich mich nur, wenn jetzt alle sich nicht mehr von Menschen, sondern von ihren Enkeln das machen, wo bleibt der Mensch jetzt insgesamt? Wird der jetzt doch abgeschafft und wir haben jetzt doch Massenarbeitslosigkeit? Bisher war es ja immer so, dass dann die neue Technologie dazu geführt haben, dass das Produkt billiger geworden ist und dann ist einfach mehr nachgefragt worden nach dem Produkt und dann haben wir einfach alle wieder weiter beschäftigt oder umgeschult oder sonst wie. Aber müssen wir uns da irgendwie, weil wir haben jetzt nur mit künstlichen Sachen hier.
Nee, ich ärgere mich ja so sehr über Microsoft, dass sie halt diesen Begriff Co-Pilot gehijackt haben sozusagen für sich. Aber das ist, glaube ich, für die meisten Leute ist KI, generative KI auf Sicht erstmal ein Co-Pilot. Etwas, und zwar genau in diesem Sinne. Jemand, den du super gebrauchen kannst, weil du zwischendurch, und sei es nur, weil du zwischendurch auf Toilette gehen kannst oder weil es eine Rückversicherung ist oder weil er dir helfen kann, der dich aber nicht ersetzt. Oder halt ein anderer Vergleich, es ist wie ein Taschenrechner. Wie wenn du anfängst in der 7. Klasse Mathematik zu sagen, liebe Leute, ihr könnt jetzt einen Taschenrechner anwenden. Natürlich müssen die Schüler vorher gelernt haben, wie man rechnet. Natürlich müssen die das weiterhin können. Aber für das Verständnis von mathematischen Problemen, zu lösen von mathematischen Problemen, kommt es halt tatsächlich auf diese Lösungsfähigkeit an und nicht am Ende darauf, diese Aufgabe wirklich auszurechnen. Von daher ist da, natürlich wird es da Leute geben, die sagen, nee, ich finde aber einen Taschenrechner da doof, ich will das lieber nach wie vor händisch ausrechnen, aber natürlich ist ein Taschenrechner, löst sich da von dieser lästigen Arbeit am Ende auch die Aufgabe noch auszurechnen.
Mhm. Stimmt. So Leute, wir müssen weiter nach Taiwan. Nach Taiwan.
Taiwan, stimmt. Oh, ja. Taiwan, das stelle ich mir da, wie ist das, wenn man da ankommt, merkt man da irgendwie diesen China-Druck oder sind die irgendwie, haben die eine andere Dringlichkeit, wenn man nach Israel fährt, merkt man das so ein bisschen, dass die irgendwie, da sind die Menschen ja anders und merkt man das auch da, dass die angegriffen werden könnten?
Wir haben zwischendurch mal gesagt, dass wir zu Hause erzählt bekommen haben, das stimmt auch wirklich, oh ja, ihr fahrt auch nach Thailand.
Taiwan.
Ihr fahrt auch nach Taiwan, jetzt kann man es ja noch machen, wer weiß wie lange noch. Wenn ihr das in Taiwan erzählt,
besuchen Sie Taiwan, solange es noch steht.
Genau. Ja. Erntest du natürlich Gelächter in Taiwan, weil die halt auch seit 70 Jahren damit leben.
Richtiges Gelächter?
Nee, ich glaube schon, richtiges Gelächter, das ist auch tatsächlich in Korea ähnlich. Da wird die Wahrnehmung der Bedrohung, in dem Fall durch Nordkorea oder halt durch China, im Ausland teilweise größer wahrgenommen als im Inland selber. Ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist, weil man ja irgendwie auch tatsächlich, man muss ja auch jeden Abend einschlafen, wenn man sozusagen, man muss das, glaube ich, für sich rationalisieren. Das ist irgendwie aus dem Inneren heraus, glaube ich, sieht das anders aus. Was es da gibt, Es gibt natürlich zumindest einen Teil des Landes, der sehr kritisch China gegenüber ist, insbesondere die jungen Leute, insbesondere auch die regierende Partei, die halt auch deshalb ganz viel, also in unserem Bereich KI, sich an Tools überlegt hat zur Abwehr von Fake News und wie man damit umgeht und so. Da sind die sehr, sehr viel weiter. Das war ja auch unsere Erwartung, einer der Gründe, warum wir hingefahren sind. Also das ist eine sehr große Awareness, dass China einerseits, also dass China eine Bedrohung ist, dass China eine Technologie einsetzt, um sie noch stärker zu bedrohen und dass Technologie auch gleichzeitig das Mittel ist, um sich dagegen zu wehren. Irgendwie auch ein sehr tapferes Land, auch die Leute, die auch so sich fühlen wie Dissidenten im eigenen Land, weil sie halt ständig Angst haben müssen, irgendwie, wenn sie nach Bangkok reisen, dass dann irgendwelche chinesischen Agenten kommen, um sie da rausfischen und immer in einem chinesischen Gefängnis verbringen. Ich weiß nicht, wie realistisch das wirklich ist, aber
die Gefahr existiert.
Das wird da so gesehen. Die aber tatsächlich sehr tapfer sozusagen dann halt irgendwie ein Leben wählen, wo die halt eigentlich dann in Taiwan sind und vielleicht von da aus nach Korea reisen, nach Japan, aber eigentlich nirgendwo anders mehr hin. In der Region. Das ist dann schon, dann bist du schon irgendwie auch alleine. Ich finde halt tatsächlich, was man auch sagen muss, es gibt ja die alte Fraktion, die halt eigentlich die Anlehnung an China will, das ist halt nur eine, die sind fast in der Mehrheit, ne? Die sind halt tatsächlich, die haben die letzten Wahlen auch nur knapp verloren. Die alte Kuomintang-Partei, die eigentlich sich immer nach wie vor als chinesisch versteht und die halt eine deutliche Annäherung an China will und damit halt auch eine Abwendung vom Westen, was für uns natürlich auch ein Problem ist wegen der Chips. Aber tatsächlich, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen so, als wenn bei uns, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich vergaloppiere, als wenn bei, also die haben den Konflikt, den sie hatten nach ihrer Diktatur, nicht zu Ende ausgetragen. Irgendwo in Deutschland ist er zu Ende ausgetragen worden und diejenigen, die den alten Kommunismus zurückhaben wollten und die irgendwie zurück in Russlands Schoß wollen, das ist eine kleine Minderheit. Aber man stelle sich mal vor, hier wäre in der Bundesrepublik die Linkspartei, und zwar der Pro-Putin-Flügel der Linkspartei, kurz vor der Machtübernahme. So ungefähr ist das in Taiwan. Das ist schon so ein bisschen, wo man sich schon denkt, woher kommt denn das? Ne? Weil der Wohlstand in Taiwan natürlich nicht daher kommt, dass man eine besonders enge Anlehnung an China hatte, auch wenn China deren verlängerter Produktionsarm ist mit Foxconn und so weiter. Aber das gibt es halt auch. Ne? Und das ist halt irgendwie, wir nehmen Taiwan, das sogenannte grüne Taiwan, also die sogenannte grüne Partei, die demokratische Partei, immer so als gute, tapfere, liberale, moderne Taiwan wahr. Aber dieses alte, sehr an China orientierte Taiwan ist halt auch immer noch sehr groß.
Aber ist es blockiert, diese Situation? Diese ist ja fast eine Pattsituation, denn das Land, ja offenbar ja nicht, aber würde man ja meinen, wenn da zwei so große Lager sind, auch gerade wenn wir es aufs Ökonomische schauen. Gerade wenn es noch ein Generationenkonflikt offenbar ist.
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich auch einen großen Pragmatismus da. Foxconn, das berühmte Unternehmen, das halt für Apple fertigt, ein taiwanesisches Unternehmen ist, das aber in China fertigen lässt.
Ja, das ist schon eine interessante Konstellation.
Da gibt es auch viele Austausch und so weiter. Man hat schon das Gefühl, oder man hat immer relativ schnell, weiß man, mit wem man redet, aus welchem politischen Lager da kommt.
Aha, okay.
Das ist, und du kriegst auch, wenn du größere Gruppen fragst, zu gewissen Sachen, wenn es China betrifft, dann auf einmal keine Antwort mehr. Also das kriegst du im privaten Gespräch, in einem kleinen Kreis, aber wenn es ein bisschen größerer Kreis ist, dann wird einfach ganz konsequent nicht geantwortet.
Ah, okay. Also da denkst du immer, da hört der Feind noch mit? Hast du immer dieses Gefühl? Also ja, hat man
Ja, der Feind noch mit, aber die wollen, glaube ich, untereinander sich dann nicht, weil der Konflikt dann immer so ganz.
Das klingt aber unangenehm. Das
nicht
ist ja
über
so,
Politik reden,
das ist ja so ein bisschen,
ich schon.
Ja, okay.
Das ist nicht so wie in Amerika, wo jeder in seinen Vorgarten dann schreibt Trump oder Biden, sondern die machen das eher hinter der Gardine. Gut.
Genau, oder man weiß das dann, oder vielleicht haben sie da auch ihre Codes, aber das ist tatsächlich diese sehr starke Minderheit, die tatsächlich eigentlich die Freiheit gar nicht will, sondern halt, wenn Taiwan an China fallen sollte, zumindest in welcher Form auch immer, das gar nicht so schlimm findet, die ist ja schon relativ stark.
Was hast du denn da erlebt? Jetzt hast du gesagt, Fake News ist so ein Krisending von KI. Was kann man da, was hast du da gesehen? Was ist so ein klassisches Ding? Und Fake News sind, gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Fake News sind. Was ist da dir über den Weg gelaufen in Taiwan? Und was können wir da mitnehmen für Deutschland?
Also was Fake News angeht tatsächlich, also erstmal, die haben eine ganze Reihe von Tools, die sie gebaut haben, die natürlich auch funktionieren. Wobei sie natürlich am Ende alle sagen, spätestens mit KI, mit generativer KI, ist der Kampf eigentlich nicht zu gewinnen. Du kannst nicht einfach alle Fake News aus der Welt schaffen. Sondern du musst, wenn überhaupt, dir überlegen, welchen Kampf willst du eigentlich kämpfen. wo ist es wirklich wichtig, Fake News entgegenzutreten? Das ist das eine, glaube ich. Und das andere, das gilt gerade auch für Medienunternehmen wie unseres, das ist gar nicht der Hauptfokus, der Kampf gegen Fake News, sondern eher das Bemühen um Verifizierung. Mhm. Dass du nicht.
Das hast du jetzt wirklich eine Rede vom Kanzler oder ist das irgendwie ein Deepfake?
Genau, okay. Genau. Also,
gibt es da eine Lösung, dass da irgendwie so ein Wasserzeichen drin ist?
Ja, also zum Beispiel oder über Blockchain-Lösungen und so weiter. Und da basteln die halt auch dran. Da sind die teilweise auch, also, da ist Taiwan natürlich dann auch da sehr viel weiter als in Ostasien und im Zweifel auch, glaube ich, hier wie in Europa.
Über Blockchain, gibt es da vielleicht irgendeine Währung, die du uns mitteilst, so Worldcoin oder irgendwas, wo wir jetzt alle reich werden können, weil der neue Standard ist, so Iris-Scan. Und wir können den Wahrheitsgehalt der Mails, der Informationen, des Absenders irgendwie identifizieren.
Ja, so weit sind wir da noch nicht. Also wir haben da tatsächlich so ein paar Startups kennengelernt, die tatsächlich, mit denen wir auch in Kontakt bleiben wollen, wo wir auch tatsächlich glauben, vielleicht haben die Lösung gefunden, wie man das tatsächlich machen kann. Was für uns als Medienunternehmen natürlich auch vielleicht sogar eine gute Sache sein kann, wenn wir nämlich sagen können, okay, unsere Inhalte, liebe Leute, da könnt ihr nachweislich, und wir können es auch nachweisen, darauf verlassen, dass sie halt echt sind.
Ja, dann baut jemand die Webseite nach. Mittlerweile gibt es ja Weltseiten, die nachgebaut werden, 1:1 und du gibst vielleicht statt Welt Vlet ein und auf einmal hast du die Weltseite, denkst du, wer ist da und dann kriegst du aber ganz andere Geschichten.
Genau.
Mittlerweile wird ja selbst das kopiert. Wie willst du...
Ja klar, aber es gibt glaube ich zwei Varianten. Entweder du hast sozusagen eine Pauschalverifizierung, dass du weißt, in dem Moment, wo du auf der Seite bist, alles, was die URL trägt, ist halt sozusagen safe. Mhm. Oder du machst es halt sozusagen mit jedem einzelnen Text, mit jedem einzelnen Video oder jedem einzelnen Bild. Geht beides. Weiß ich am Ende nicht, was sie durchsetzen, was praktikabler ist. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir am Ende machen. Weil irgendein wilde, weite Internet wird halt, glaube ich, auf absehbarer Zeit natürlich von Fake News einfach durchseucht sein, kontaminiert sein. Und das wirst du halt überhaupt nicht verhindern können in einer Welt, wo halt einfach die Produzierbarkeit von Fake News so billig ist und so einfach ist und gleichzeitig so advanced ist, also auch so überzeugend ist.
Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, besuchen Sie Taiwan, solange es noch steht. Lohnt das? Oder steht man dann in irgendeinem, ja, seelenlos, aber in irgendeiner Produktivitätsgeschichte, aber ohne viel Sehenswürdigkeiten oder ohne viel, oder also lohnt sich das auch unter touristischen Gesichtspunkten und fahren da auch so Doppeldeckerbusse rum, wo man dann oben drin sitzt und dann irgendwie von A nach B gekarrt wird? Oder ist das eher... unter anderen Gesichtspunkten spannend.
Es gibt ganz, ganz viele Leute, die von Taiwan ganz, ganz, ganz begeistert sind.
Gut, du gehörst nicht dazu, höre ich raus.
Nee, Taiwan ist so eine längliche Insel, so,
ja,
so ein Ei.
Ja, genau.
So, und in der Mitte ist ein Meerkrücken, der sehr grün ist und auch sehr beschaulich und relativ menschlich.
Nein,
und
in so Taiwan, ich höre es schon.
Ja, das ist
irgendwo. Klettern.
Und an der Ostküste, das ist da, wo das Erdbeben jetzt auch war, da ist halt eine Spalte und da kommen auch die ganzen Taifune hin, deshalb ist das relativ unbewohnt. Bewohnt ist im Grunde nur die Westseite, die zu China hin zeigt. Und die ist im Grunde, das merkt man richtig so, wie ein Land aussieht, das ganz schnell ganz wohlhabend und ganz industrialisiert worden ist, wo es einfach hochgezogen worden ist, so ein bisschen ohne System, ohne Verstand, wo halt auch viele Sachen nicht hinterhergekommen sind. Ich finde, dass in Amerika geht das dann häufig so in Städten wie Phoenix oder Atlanta so in die Fläche, sehr viel Sprawl, wie man es dann nennt, wenn es halt in Taiwan dann auch häufig Hochhäuser sind, aber tatsächlich, wo halt vieles so, und sei es nur die Kultur, gar nicht so hinterhergekommen ist, ne? Also weil es einfach so schnell ging. Du fährst von Taipei, wenn du dann die gesamte Westküste runter, kommt halt eine Riesenindustriestadt nach der anderen, die halt alle so, man sieht schon, dass das Land noch lange nicht so wohlhabend ist wie zum Beispiel Korea. Korea ist auch noch alles schön weiß getüncht immer. Oder halt gläsern, sieht dann halt auch sehr viel schicker aus. Das ist in Taiwan so noch nicht der Fall. Aber das ist dann schon sehr, sagen wir mal, funktional.
Ich sehe das gerade hier, das ist wirklich echt so eine zweite Teilung der Insel quasi. Und das ist natürlich dann auch noch der zu China hingewandte Teil, der quasi die Städte hat. Also ist ja auch nicht weit weg.
Kann man doch einen Bunker bauen auf der anderen Seite. Das wäre doch ein Geschäftsmodell. Wenn der Chinamann kommt, obwohl...
Ins Hinterland.
Kommt, ja, irgendwie sowas, hinterm Berg.
Hinterm Berg, wo der Taifun kommt, ja.
Naja. das ist halt der offene Ozean dahinter.
Ist das der Chinese oder ist das der Taifun? Ja, jetzt hast du zum Schluss, seid ihr noch nach China gefahren. Jetzt kommen wir doch zum, aber da hast du jetzt keine offiziellen Termine gemacht mit irgendwelchen chinesischen, die Bilder, die du gemacht hast, man muss ja sagen, beim Kollegen Gersemann kann man wirklich ganz viele Bilder sehen, die sahen alle so ein bisschen aus, so Apparatschik-Bilder. Das war wie wirklich, alle, die immer so da waren, war so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an so eine Ostromantik erinnert, alle haben so einen Daumen hoch und so eine Ergebenheit und so eine, ja, und das war halt so ein bisschen wieder wie, das hat mich so ein bisschen an Erich Honecker besucht dort. Und das war halt der Gersemann, der war der Einzige, der nicht die Daumen hoch gemacht hat. Alle haben so Daumen hoch und guckten so rüber, als ob Olaf der Heilsmensch gewesen wäre. Erklär uns mal.
Dieses Daumen hoch ist einfach, was sie dann in allen Ländern gerne machen, auf Fotos. Und sich auch so hinstellen, machen sie auch gerne.
Diese Bilder waren schon.
Wir haben es halt so ein bisschen gemacht auf LinkedIn, auf unseren LinkedIn-Accounts, um so ein bisschen nach Hause zu berichten. Hier, wir sind gerade hier, wir machen gerade das und hier machen wir gerade das und so weiter.
Ach, diese Bilder waren einfach wunderbar. Also ich bin ein großer Fan dieser Bilder geworden.
War dann halt immer froh, dass wir halbwegs vernünftige Bilder hatten, wo dann nicht gleich die Füße abgeschnitten waren, was dann auch nur zum Teil gelang. Da noch irgendwelche Fotokunst zu machen, wäre dann, glaube ich, wirklich zu viel gelangt gewesen.
Gehörte das dazu, dass zu jedem Treffen dann so ein offizielles noch, gehört ja, das dazu, ja, dass, ja, damit das dann auch festgehalten war? So, ja, und jetzt?
Ja, genau.
Also das war auch.
Also häufig, sehr, sehr häufig wollten sie es auch selber, aber wir haben es dann halt auch gemacht, weil wir es halt auch selber als Erinnerungsfoto sozusagen haben wollten. Und dann um auch irgendwie so ein bisschen, weil sehr, sehr viele Treffen waren, weil ja insgesamt deutlich dreistellig, um noch so eine Erinnerung zu haben, okay, das waren die und so weiter, weil irgendwann verwischt das natürlich.
Gut, jetzt kommen wir nach China. Jetzt habe ich nur wer sich das angucken will, wo Olaf gefahren ist, der kann sich das angucken auf deinem Kanal bei LinkedIn.
China war einfach am Ende unserer Reise, ist ja meine Familie rübergekommen. Dann haben wir überlegt, was machen wir? Waren wir noch eine Woche in Taiwan? Dann waren wir tatsächlich über Ostern noch in der Osterwoche in China, weil China ja mittlerweile die Leute auch wieder einfach hereinlässt. Du kommst ohne Visum rein seit Dezember, also einfach reinreisen sozusagen. Ich persönlich war noch nie da. Mein letzter Versuch ist 2019 gescheitert. Da wollte ich mit Peter Altmaier hinfliegen. Da hatte ich irgendwie, weiß nicht, wie viele Seiten Visumsantrag schon ausgefüllt. Und dann ist der Regierungsflieger ausgefallen. Danach kam Corona und da war erstmal nichts mehr. Da dachte ich mir,
damals schon der Regierungsflieger.
Ja, genau. Da war damals schon. Ne? Und dachte mir, okay, das ist jetzt irgendwie auch um einen Vergleich zu haben, noch mit den frischen Eindrücken aus den anderen Ländern, irgendwie ganz gut da einfach mal hinzufliegen, weil die Rückflüge gehen sowieso zum großen Teil über Shanghai oder über Hongkong. Genau, dann waren wir da noch eine Woche. Da natürlich jetzt nicht mit KI-Terminen, sondern wirklich privat. Und da bin ich sehr froh drum, das gemacht zu haben, weil es schon nochmal ein deutlich anderes Land ist als die anderen. Vor allem, was die Abgewandtheit angeht. Also diese Nummer, okay, die lassen uns jetzt zwar rein, ohne Visum, wie die anderen Länder ja auch alle, aber...
Die sprechen nicht mit dir, oder?
Die sprechen, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das hat mir ein Freund erzählt, der da auch beschäftigt war für Bayer. Die wollen gar nicht, dass du da mit dem Zug reist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie sind sehr effektiv darin, das zu verhindern. Weil wenn du da nicht online gehst, und das wollten wir nicht aus Datenschutzgründen, gibt es praktisch keine Chance, ein Zugticket auch nur zu bekommen. Wir wollten da in eine Nachbarstadt, in die nächste Stadt, die hat dann... auch 10 Millionen Einwohner, aber gilt so als Venedig des Ostens. Ich dachte, gucken wir uns mal an. Mit dem Schnellzug bin ich zum Bahnhof gegangen. Da ist alles nur auf Chinesisch. Wirklich alles nur auf Chinesisch. Die Leute, die dann wirklich noch Tickets kaufen, sind alte, wütende Menschen, die halt mit den Apps nicht zurechtkommen und dann halt das Personal da anschreien. Das dann aber im Zweifel sowieso auch kein Englisch kann. Die Automaten sind auch überhaupt nicht auf Englisch. Also gibt es auch keine Englischfunktion. Das heißt, es gibt überhaupt keine Chance, ein Zugticket zu kaufen.
Bist du ins Venedig noch gekommen? Bist du. Also wie ich Olaf kenne, hat er es geschafft ins Venedig Chinas.
Genau, ich bin da hingekommen, allerdings über den Concierge. Auch der Concierge eines guten Hotels, also wir waren in so einem Hotel, da war unter anderem, ist ja das Lufthansa-Personal immer abgestiegen. Ja, also durchaus mit westlichem Publikum und so weiter, aber der Concierge oder die meisten Leute am Concierge-Tisch sprechen kein Wort Englisch und bestenfalls unterhalten sich mit dir über die App. Ja, du sprichst in eine App rein, damit das halt übersetzt und so weiter. Und am Ende, in dem Fall ist es so geendet, dass tatsächlich ein Concierge sich ins Taxi gesetzt hat, für uns zum Bahnhof gefahren ist, seit ich Tickets gekauft habe und im Taxi zurückgefahren ist, die Taxirechnung bezahlt, die höher war als die Zugfahrt, das Superticket zum Fiat hin und her, sodass wir es doch noch geschafft haben, da hinzukommen. Also alle anderen Länder, auch Japan galt ja immer als sehr dem Westen abgewandt, bemühen sich längst, dass du da halt auch irgendwie zurechtkommst. Also vor 20 Jahren war ich in Tokio, da war es noch echt schwierig. Mittlerweile kommst du da ohne weiteres durch. Also du musst kein Japanisch können. Es können auch viele Japaner können halt auch richtig gut Englisch mittlerweile. Gibt es in China auch. Es gibt halt immer noch die kleine Minderheit, die wirklich dann auch gleich hervorragend spricht. Gibt es auch. Aber ganz, ganz viele und auch wirklich an Stellen, wo du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, die überhaupt nicht sprechen.
Aber wollen die vielleicht nicht, weil sie verängstigt sind, dass du irgendwas falsch machst und gleich Minuspunkte? Einmal mit Gersemann reden, gibt auf dem Social Score gleich mal 10 Minuspunkte. Und dann ist die nächste Urlaubsreise gestrichen.
Aber wenn du Concierge bist in einem Hotel und dann kein Wort, praktisch kein Wort Englisch sprichst. Also wir kamen dann zum Baggage Drop auf der Lufthansa am Flughafen von Shanghai auf dem Rückflug. Der sprach auch kein Englisch. Bei Lufthansa. Also du bist am Flughafen.
Und die hatten auch schon so einen Kranich auf der Brust.
Ja, klar, einen Kranich. Was? Hat uns dann irgendwie weggewunken, aber
Da muss der Herr Spohr mal ran, würde ich sagen, oder? Das kann
und
ja nicht sein.
Und das fand ich schon immer, okay, der hatte jetzt keinen hochrangigen Job und so weiter und keinen qualifizierten Job, aber trotzdem.
Das entgegennehmen ist schon nicht ganz unwichtig.
Aber dass er genau, dass er drei Sätze mit dir sprechen kann, hätte ich jetzt schon gedacht, aber ist nicht der Fall.
Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, ob dieses Land China, ob wir da Angst haben müssen. Was hast du für Vibes? Sind die jetzt vielleicht schon so weit, dass die uns in KI, die uns vielleicht die Butter vom Brot nehmen und dann vielleicht doch die Supermacht werden, die am Ende doch größer als Amerika wird und wir dann.
Und vielleicht auch nochmal im Vergleich. Zu den anderen asiatischen Staaten, wo du warst?
Also was KI angeht, und KI hat da durchaus eine Verbindung, gerade die Taiwaner, die das natürlich sehr mit Argusaugen verfolgen, was da passiert, aber auch die anderen. Also was die Start-up-Szene angeht, die gilt halt bei KI, gilt halt als führend, mindestens in Asien als führend, weil die halt da wahnsinnig, weil die natürlich die Größe haben, die Ressourcen haben, die haben die Marktgröße, was ja zum Beispiel Taiwan gar nicht hat oder auch Singapur gar nicht hat. Die haben den Willen, die haben den Mangel an Datenschutz sozusagen, wo sie keinen Rücksicht drauf nehmen müssen. Also
nur Staatsmedien und nur Staatsinformationen. Da ist man doch möglicherweise, komm ich gleich drauf.
Und die sind halt auch bei der Forschung ganz vorne. Sagen KI-Professoren aus Taiwan, die sagen, das, was wir am Paper sehen, auf Chinesisch, was aus China kommt, ist weltweit führend, sehr eindeutig. Aber, sagen zumindest manche, sagen auch wirklich KI-Experten, Sprachmodellexperten, die haben ein großes Problem, nämlich genau ihre Sprachmodelle. Brauchst du für ein Sprachmodell, brauchst du einfach wahnsinnig viel wahnsinnig gute Daten. Das haben wir jetzt gerade wieder gesehen, als rufbar wurde, dass OpenAI und andere YouTube-Daten heimlich verwendet haben in ihrer Gier.
Weil ihnen der Rest nicht mehr reicht, genau.
Genau, weil die einfach viel brauchen und mehr und mehr.
Wenn du mal so viele Chips gekauft hast, willst du auch, dass da was gemacht wird mit den Chips.
Genau.
Ja, klar.
Und die Chinesen haben halt tatsächlich die Chips vielleicht nicht mehr, weil die Amerikaner das verhindern. Das ist das eine. Und das andere ist halt, dass am Ende der chinesische Sprachraum natürlich auch mal ganz großer ist im Vergleich zur ganzen Welt. Erstens und vor allem aber, das ist die Information, die es da gibt, also die Daten, mit denen du die Modelle trainieren kannst, natürlich in einem Internet entstehen, das halt kontrolliert wird, das gesteuert wird und wo niemand sich so verhält, wie er sich normalerweise verhalten würde.
Ja.
Oh. Und dass das die Datenqualität in einer Weise verschlechtert, dass das auf Dauer zu einem massiven Problem wird.
Aber das ist doch schön. Ist das nicht wunderbar, dass sie mit ihrem eigenen Dirigismus, mit ihrem eigenen Wahrheiten sich die Zukunft
Freiheit
kaputt machen?
Unser freiheitliches Sein einen großen Vorteil für die,
für die Datenqualität und für die Zukunft.
Fand ich auch ganz irgendwie beruhigend und gleichzeitig erhellend. Und die Frage ist jetzt, wenn du die Taiwaner fragst, was wird Peking da machen? Wenn sie das erkennen, wenn das wirklich so ist, dass das an ihre Grenzen kommt, werden die in der Lage sein, dann umzusteuern. Und die Erwartung in Taiwan jedenfalls ist nein. Dass sie einfach so drin sind in ihrer Welt, ihrem Überlegenheitsgefühl, ähnlich wie auf seine Weise Putin in Russland, dass es gar nicht mehr möglich und denkbar ist, sozusagen da auszubrechen und zu sagen, okay, wir kommen hier nicht mehr weiter, wir müssen halt um auf Dauer, also dass die eher da versteinern werden und sklerotisch werden.
Was eine schöne Aussicht. Die haben ein demografisches Problem, weil sie irgendwie nicht mehr genug Nachwuchs haben. Die haben sind zwar noch wissenschaftlich führend, aber mit den Daten kriegen sie es auch nicht hin. Die werden also nicht gewinnen. Das wäre doch mal was Positives. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn du jetzt alle vier Länder hast und du müsstest jetzt 5 Euro in irgendein Land investieren, jetzt einfach nur übertragen gesehen, wo würdest du denn am ehesten dein Geld arbeiten lassen?
Ohne China oder was?
Nee, du kannst auch mit China, du kannst auch 5, du kannst auch, wenn du China hast, kannst auch sagen, ich will es in China haben, da hat die Partei immer recht, aber leider der Aktionär nicht immer. Und wo würdest du deine Kinder zum Studieren hinschicken, wenn du den Freipass hättest?
Ja, zum Studieren natürlich nach Singapur.
Okay, Singapur, ja, das war jetzt ganz schnell, okay.
Ja, also...
gar keine Frage.
Ja, nee, also die National University of Singapore zählt zu, also laut, ich habe extra ein internationales Ranking angeguckt, da ist die Nummer 8 weltweit vor Yale und Princeton. Also das ist.
Und Gersemann ist da jetzt auch ein Name, das haben wir gesehen. Da gab viele Bilder, die der Gersemann gemacht hat, wo ganz schon
ja, klar,
Olaf ist Gersemann hat schon die Kinder gebucht, das ist schon mal gut. Und wenn die was versprechen, dann halten die das auch. Das wissen wir ja so. 2020. Jetzt müssen nur die Kinder.
Jetzt müssen nur
die Kinder noch spuren. Sie müssen A, da studieren wollen und B, müssen sie irgendwann Enkelkinder haben, damit der Olaf irgendwann nicht keine Nachrichten mehr hat im Alter. Gut, das haben wir jetzt schon. So, jetzt wollen wir investieren noch. Wo machen wir das?
Von den 5 Euro vielleicht 3 Euro auch in Singapur und 2 Euro in Korea.
Okay. Und Taiwan?
Taiwan hat tatsächlich, also wie gesagt, Taiwan ist, also irgendwo ist es ein wahnsinnig tapferes und bewundernswertes Land, ist auch tatsächlich bewundernswert, was sie halt tatsächlich aufgebaut haben, damit ihre Chipindustrie, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, auch bewundernswert halt der Kampf gegen Fake News, und es ist wirklich halt so ein auch noch so ein Freiheitskampf, den wir gar nicht mehr kennen. Das ja, sie haben natürlich als Land, als Standort, sind ein Hardware-Land eigentlich von ihrer ganzen DNA und da umzusteuern.
Ja, aber Hardware läuft doch gerade super, also jetzt gerade hat auch wieder eine neue Blüte. Also
ja, klar. Aber dann sind sie halt die Werkbank für andere. Okay. Männer, ne? Also die sind nicht diejenigen, die halt bei der Applikation von General ganz vorne sind. Und gleichzeitig haben sie natürlich eine Frage der Marktgröße. Also Korea ist ein Land mit 50 Millionen Einwohnern, das halt tatsächlich auch schon, wo viele Sachen erstmal wachsen können, so groß wachsen werden, wie halt diese Hyundais und Samsungs und LGs und so weiter in der Vergangenheit auch, dass sie halt irgendwann dann so weit sind, den auf dem Weltmarkt zu schaffen. Das ist, glaube ich, bei Endprodukten bei Taiwan schon wegen der Größe, weil die nur halb so groß sind, schwer vorstellbar. Das sind halt tatsächlich die Chip-Zulieferer für Dritte. Ja. Und Singapur ist natürlich nochmal speziell, die sehen sich ja eher so als Testbed für alle, wo du, oder als Sandbox, wo du Sachen mal ausprobierst im Kleinen und dann halt
expandierst. Sandbox,
sehr schön. Das ist da so ein stehender Begriff.
Ja, ja.
Was ein anderes Modell ist, und dann brauchst du natürlich auch nicht mehr so groß sein. Ne? Das ist.
Und jetzt eine letzte Frage noch. Wenn du jetzt Wahlkampfberater in Amerika wärst und sagst, lohnt es sich, dass wir, es ist eine zynische Frage, dass wir Taiwan für uns zuständig erklären und müssen wir die verteidigen? Oder zu sagen wie der Trump, ach, weißt du, es ist doch echt, hört sich China, komm, gib das China, dann haben wir da unseren Frieden, die Hälfte der Bevölkerung ist sowieso noch im alten Denken verhaftet oder mit China irgendwie mental zusammen. Und wer es nicht will, der kann vorher noch ausreisen und kommt halt in den Westen rüber oder fährt nach Singapur und muss dann halt hohe Mieten zahlen. Aber
also ich glaube, Taiwan hat es verdient, verteidigt zu werden aus sich heraus. Ganz eindeutig, wenn die Taiwaner in ihrer Mehrheit sagen, wir sind Taiwaner, wir sind nicht Mainland China und wollen halt, ne, die haben ein Recht, unabhängig zu sein, aus meiner Sicht. Und wenn wir das nicht verteidigen, haben wir, das ist der zweite Grund, haben wir natürlich, wo ziehen wir dann die Linie?
So wie bei der Ukraine, der Ukraine-Kampf ist auch unser Kampf, westlicher Kampf.
Genau.
Also du würdest es auch als so wichtig darstellen, dass
und das dritte ist natürlich einfach, die Chipindustrie. Ne? Also ich bin auch da, ich bin kein Techniker, aber es ist ja schon, was die Taiwaner geschaffen haben und Korea in meinem Verständnis auch. Das ist ja nicht einfach irgendeine Fabrik und irgendein Unternehmen und wenn das halt tatsächlich irgendwie die Insel verloren geht, dann ziehst du die woanders wieder auf und sprengst vielleicht vorher noch die Fabrik in die Luft, sondern das sind tatsächlich ganze Ökosysteme, die einfach nicht ohne weiteres replizierbar sind. Also das ist auch deswegen, das ist der dritte zynischste Grund, warum wir wirklich auch ein vitales Interesse haben, Taiwan anders zu behandeln als irgendein anderes Land.
Drei klare Gründe, gute Gründe, perfekter Abschluss.
Finde ich auch.
Für diese Reise.
Olaf, danke. Olaf. Jetzt haben wir wieder viel gelernt und werden die uns überholen, die Asiaten, irgendwann am Ende? Oder können wir es schaffen, dass irgendwie, wird es, ist
nein,
das?
Naja, ich meine, Singapur hat uns natürlich längst überholt, vom Wohlstand her, Korea nach vielen Maßstäben auch. Es ist dann irgendwo, ist das, glaube ich, sind die Länder nicht so groß, dass das wirklich relevant ist, in dem Sinne, dass das unser Wohlstand gemindert wird, wenn die an uns vorbeiziehen. Okay. Aber es zeigt halt tatsächlich, dass halt man auch als wohlhabendes Land weiter halt dynamisch wachsen kann und weiterhin sozusagen den Spirit, den Wachstumsspirit behalten kann.
Danke, Olaf, dass du da warst. Wir haben viel gelernt.
Gerne.
Und die nächste Reise hast du schon gebucht? Oder?
Nein, erstmal noch nicht.
Erstmal hier das anwenden und dann gucken wir mal, ob wir demnächst alle Daten vektorisiert haben. Danke, dass du da warst.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Also, ich bin ja heute am Samstagabend auf einer Party, Geburtstagsparty.
Ja.
Wir haben es ja vorhin gesagt und wir sind jetzt präpariert mit, wie nennst du es immer, Poser? Ich nenne es ja einfach sozusagen guten Gesprächstalk oder so Aha-Effekte für den Smalltalk. Mhm. Und ich habe wirklich jede Menge jetzt hier in petto. Aber jetzt mal die Frage an dich, was ist denn so für dich die spannendste Erkenntnis, vielleicht auch das spannendste Land jetzt aus dem Gespräch? Also was würdest du sozusagen jetzt am ehesten teilen in so einer smarten, netten Runde, Samstagabend?
Achso, da musst du natürlich was anderes erzählen. Also wenn jetzt die Erkenntnis ist, also wenn du Poserwissen teilen willst, würdest du wahrscheinlich die Geschichte erzählen, dass es irgendwas ab 95% Übereinstimmung mit dem Menschlichen, ich weiß nicht mehr, wie die Theorie hieß, aber das wäre bei der Theorie, dass dann der Avatar oder das Gegenüber menschlich einem erscheint und man dann schnell vergisst, dass man eigentlich einen Menschen haben wollte und jetzt eigentlich, das fand ich ein wahnsinniger...
Ja, das Kenny-Face oder wie hieß das, genau, irgendwie so, ne?
Ja. Das hatte das fand ich nicht spannend. Aber wenn ich sage, was die spannendste Erkenntnis ist, ich glaube, diese Region ist einem... Ich habe ja ein Erlebnis auch aus Japan geschildert im Podcast, also im Gespräch. Ich glaube, diese kulturellen Unterschiede, die fand ich wahnsinnig spannend. Also welches Land ist einem noch am nächsten mit der Kultur? Da war ja, fand ich, Südkorea noch am ehesten. Welches Land ist einem so ein bisschen fremd? Das ist dann wahrscheinlich Japan, die ja immer noch so ein diese Kultur haben und was mir natürlich weiß ich nicht, gefreut hat, dass möglicherweise China über das eigene System stolpert, weil sie einfach die Daten kontrollieren und dadurch dann einfach keine guten Daten haben für die KI und deswegen zurückfallen. Das fand ich aber, das wäre einfach so eine Ironie der Geschichte.
Ja, dass sie gezwungen sind, sich eigentlich zu öffnen, das womöglich wahrscheinlich nicht tun werden und deshalb dann doch ihre Überlegenheit nicht ausspielen können. Ja.
Und dass KI möglicherweise dann doch dieses westliche System der verschiedenen Meinungen, Ideen, der Freiheit nach vorne bringt, das wäre einfach, das finde ich, also die Idee fand ich einfach zu schön, um. Ich weiß nicht, es wird sie auch nicht wahr, aber das wäre doch, dass KI dann nicht was für Diktatoren ist, was man ja häufig gedacht hat, sondern eigentlich die im Vorteil sind, die offen und frei sind. Toll.
Also, jetzt sage ich noch mein Poserwissen. Mein Poserwissen ist natürlich die Hochhaustheorie. Ja. Ist klar. Also das finde ich schon.
Stimmt, du hast ja gesagt, ab dem 10. Stock gibt es keine Kinder mehr. So einfach ist das.
Und wenn du dann nur noch. Ich meine, ich finde es schon interessant, imposant. Ich habe das ja noch nie so gesehen, dass da wirklich diese tausenden Hochhäuser auf so wenig Platz, das muss schon beeindruckend sein. Das finde ich gut. Und die spannendste Erkenntnis, und da kommen wir wieder dazu, da schließt sich der Kreis, was wir gesagt haben, man muss halt vor Ort sein, um solche Dinge auch zu spüren und zu erfahren. Wirklich die Situation in Taiwan, das war mir überhaupt nicht bewusst, wie zerrissen, oder na, was heißt zerrissen, aber unterschiedlich denkend die Menschen in dem Land sind, dass es quasi so zwei große Lager gibt, die dann auch noch ja gewissermaßen sich in Generationen ja unterteilen, die jüngere Generation, die wirklich sehr kontra ist, China, also das geradezu wirklich krass ablehnt und dass eben ein Großteil der Menschen dort gar nicht so China-kritisch sind, sogar eher China-freundlich sind und dann das ja wirklich, dass man das quasi nicht anspricht oder das Thema außen vor lässt. Jeder weiß, wie der andere tickt, aber man macht es nicht so groß zum Thema.
Aber da willst du nicht leben in so einem Land. Das ist fast so ein bisschen wie DDR, wo du wusstest, dass der Stasi, man unten lebt. Und ich habe ja die Stasi-Akte meiner Mutter gelesen, welche Banalitäten da Leute aufgeführt haben und zusammengeschrieben haben. Und da ist so,
da aber das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, wenn du vor Ort bist. Ich meine, Olaf war da jetzt so 3-4 Wochen immer. Und du spürst das so, dieses Schweigen oder dieses nicht darüber reden zwischen den Menschen, die ja womöglich ansonsten ganz offen sind und neugierig und so weiter und auch technisch sehr weit vorn. Das finde ich, ist glaube ich eine interessante Erkenntnis, wenn du dort vor Ort bist. Also das.
Aber da willst du nicht wohnen. Ich weiß nicht, das war mir zu unsympathisch. Dass ich so, immer gut, dass er gesagt hat, dass diese Gefahr, dass man die verdrängt, aber im Fall von China, von Taiwan weiß man ja nie, wird dann ein Regimewechsel kommen und wird dein Nachbar dich dann irgendwie verpetzen? Boah, was für eine furchtbare Vorstellung. Was willst du?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich wahr. Ne? Wenn die Chinesen dann vielleicht doch die Macht ergreifen und dann zeigt der Nachbar auf dich und sagt, hier, der war immer gegen euch.
Ja, genau. Das weißt du nie.
Und, keine schöne Vorstellung.
Nee, es ist wirklich nichts. Oder vielleicht wissen die Chinesen schon, bevor der Nachbar das petzt, weil sie es schon vorher mitgeschrieben haben. Man weiß es ja nicht.
Man weiß es nicht. Nee. Was wir wissen, ist, dass wir kennen das Duo, das die kommende Woche alles auf Aktien bestreiten wird.
Ein transatlantisches, glaube ich, oder? Ja,
transatlantisches Duo, ganz genau. Wir gehen sozusagen jetzt von Asien wie rüber nach Amerika, zumindest teilweise. Ja. Laurin wird nämlich dabei sein aus New York und du, lieber Holger, wirst ihn begleiten auf der Reise.
Der arme Kerl, du weißt, wenn der Euro schwach ist, der wird ja in Euro bezahlt, muss in Dollar aber da bezahlen. Ey, das wird wieder, heute die ganze Woche mir wieder vor. Und es ist für ihn wieder, das ist ja für ihn jedes Mal, wenn der Euro schwächelt, ist es ja für ihn ein Kaufkraftverlust. Das ist ja wie eine Lohnsenkung, die er da kriegt, der arme Kerl. Und dann muss ich wieder für gute Stimmung sorgen. Das ist,
aber er ist Vollblutkorrespondent, das ist schon, der ist der Profi.
Ja, natürlich ist er Profi, aber trotzdem ist es, wenn du mal eben binnen einer Woche 2% Lohnsenkung mitbekommen hast, ist nie geil.
Nein. Du sorgst für gute Stimmung, lieber Holger.
Das werde ich tun. Und ihr wollt auch wissen, wie ein Mensch klingt, der einfach mal 2% weniger verdient hat über die Woche. Wollt ihr auch mal hören. Und das wollt ihr nicht verpassen. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.